Welcome to my G-Spot.
Halli, hallo, hallöchen. Na, ihr Süßen? Ich bin mal wieder Stefanie Giesinger. Ich melde mich aus meinem Lieblingsörtchen, meinem G-Spot. Genau, das ist der Ort, an dem ich mit euch über alles Mögliche reden möchte, was mich und hoffentlich auch euch interessiert. Das sind Themen wie Sex, Feminismus, Beziehungen, Freundinnenschaften. Also alles, was einfach so in allen Räumen stattfindet, aber vor allem auch tabubehaftete Themen. Und das tue ich nicht alleine, sondern mit unterschiedlichen Gästinnen. Das sind teilweise Freundinnen, ExpertInnen, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Also alles Leute, die mich inspirieren und die ich auch mit dem Thema assoziiere. Und mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen und dass sich hier auch alle wohlfühlen können. Und wie immer starte ich jetzt mit meinen davor aufgeschriebenen Gedanken zu dem Thema. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Knochige Schultern, herausragende Schlüsselbeine und plötzlich ist das wieder das Maß aller Dinge. Auf der letzten Paris Fashion Week versuche ich mich auf die Mode zu fokussieren. Doch alles, was ich nur denke, ist, jedes Model ist so extrem dünn. Nach dem Applaus drehe ich mich um, will mit anderen Gästinnen über meine Beobachtung sprechen, aber niemanden scheint es zu interessieren. Oder sie bemerken es auch gar nicht, oder sie wollen es nicht bemerken. Und genau das macht mir Angst. Wie sehr hat sich unsere Wahrnehmung bereits verschoben, wenn wir jahrelang medial nur eine einzige Art von Körper sehen? Wir empfinden es als normal, fast schon als das Ideal. Und es macht mich irgendwie total wütend, darüber nachzudenken, wer eigentlich bestimmt, was schön ist. Du? Ich? Oder eine Handvoll EntscheidungsträgerInnen, die im Hintergrund festlegen, welche Körper wir feiern und welche wir uns nicht einmal vorstellen sollen. Und das Ganze passiert natürlich nicht nur in der Mode, sondern genauso auch in der Schauspielbranche. Darüber habe ich hier auch schon mit Caroline Herfurth gesprochen. Die Körper, die wir auf Bildschirmen sehen, prägen unser Verständnis extrem davon, was vermeintlich richtig und erstrebenswert ist. Ich glaube, das große Problem ist, dass Diversität immer mal wieder nur als Trend genutzt wird und dabei sollte es der Standard sein. Heute möchte ich mit einer Schauspielerin aus einer neuen Generation darüber sprechen, wie ihre Branche ihren Körper bewertet und wahrnimmt und wie eine positive Veränderung in Sachen Inklusivität aussehen könnte. Eine Zukunft mit mehr Bewusstsein, dafür weniger Schönheitsdruck und weniger Vorurteilen. Sie hat schon in zahlreichen Filmen und Serien mitgespielt, so zum Beispiel bei Fuck You Goethe, Bibi und Tina, Charité oder Die Kaiserin. Und mit ihrer Rolle der Amber Bell in Maxton Hall ist sie weltweit berühmt geworden. Wie sie ihren Weg in die Schauspielbranche gefunden hat, welche Vorurteile ihr als mehrgewichtige Person dort begegnen und wie sie mit Schönheitsdruck und unrealistischen Körperbildern umgeht, darüber sprechen wir heute. Willkommen, Runa Greiner. Hallo.
Hallo.
Wie geht es dir?
Gut. Und dir?
Ja, wir haben ja gerade schon ein bisschen geredet. Auf jeden Fall viel, was im Leben gerade so passiert.
Mhm.
Aber ich freue mich extrem, dass du heute hier bist und dass wir...
Ich freue mich auch ganz doll.
...über dieses spannende Thema sprechen können.
Ja, ist wichtig.
Erstmal zu dir ein bisschen.
Mhm.
Vielleicht als Einstiegsfrage. Wie können wir uns gerade so deinen Alltag vorstellen oder auch deinen Arbeitsalltag?
Aber total langweilig, glaube ich.
Erzähl.
Weil als Schauspielerin ist man ja meistens so in Projekten angestellt. Und dann dreht man mal 2 Monate hier, mal 3 Monate da. Und wenn man jetzt aber nicht super duper erfolgreich ist und ständig an Arbeiten ist, hat man Pausen dazwischen. Und hat man Monate, wo man nicht dreht. Und ich habe tatsächlich gerade so eine Drehpause, wo ich jetzt nicht aktiv irgendeinen Film oder eine Serie drehe. Und mir meinen Arbeitsalltag in dem Sinne eher so selber gestalte, sei das mich mit FreundInnen und KollegInnen zu treffen und über Dinge zu sprechen und sich Inspiration zu holen, sei das über eigene Projekte nachzudenken und Drehbücher zu schreiben und versuchen, diese Drehbücher oder die Ideen, die man hat, irgendwo unterzukriegen und zu pitchen. Aber wenn ich mal so richtig ehrlich bin, dann sieht mein Alltag momentan so aus, ich stelle mir einen Wecker auf um 10, damit ich nicht bis 13 Uhr schlafe.
Geil, ich bin auch eine Langschläferin.
Stehe dann meistens noch eine Stunde später auf. Ich brauche so richtig lange, um in den Tag zu kommen. Ich bin überhaupt kein Morgenmensch. Und dann gucke ich so, was passiert. Ob ich an dem Tag Therapie habe oder ob ich einen Freund oder eine Freundin treffen gehe oder was so passiert. Aber ich habe eigentlich keine festen Termine. Jetzt steht Berlinale an, jetzt wird es mal wieder kurz busy und danach ist wieder Ruhe.
Und während der Berlinale, da machst du dann auch einfach Red Carpets oder promotest du was? Findest du einfach statt als Schauspielerin?
Ja, man geht ja auf diese Partys und Events und so und dann sind da natürlich, klar, Netflix mit der Kaiserin und Prime Video mit Maxton Hall, wo das ist ja auch irgendwo dein Arbeitgeber und wo ja auch klar ist, da wurden jetzt Staffeln gedreht oder da stehen Staffeln an. Das heißt, es hat schon irgendwo auch so einen Promoting-Aspekt, aber trotzdem auch einfach so... Das macht man halt irgendwie.
Sehen und gesehen werden.
Ja, ich finde es auch tatsächlich ehrlich ein bisschen bescheuert.
Voll.
Und es macht einen unfassbaren Druck. Und ich kenne das auch von mir früher, als ich noch jünger war oder noch nicht so etabliert in der Branche. Dann wurde man immer gefragt, und jetzt ist Berlinale und wo gehst du hin? Und du bist einfach so... Ich habe mir gedacht, dieses Jahr, ich mache mal nicht Berlinale. Aber man hat halt einfach keine Einladungen. Und dann hat man so Freunde und wir haben früher mal mit den Männchen reingebracht. Das machen wir heute nicht mehr, deswegen. Aber so, man hat so, man war nicht eingeladen und irgendwer war eingeladen und ist man halt rausgegangen, hat so Männchen gebracht, damit man so seine Crew mit reinholen kann.
Voll.
Und ich habe das Gefühl, das ist immer noch so. Mhm. Wenn du nicht eingeladen bist, dann bist du, gehörst du nicht dazu oder dann bist du nicht gut genug oder irgendwas. Und ich finde es so ein bisschen schade, dass es zu so einem Ding geworden ist, statt zu so einem Raum, wo man zusammenkommt und Leute kennenlernt und kreiert und kreativ wird und Ideen sprudeln lässt. Es ist halt wirklich zu so einem Sehen und Gesehenwerden geworden.
Wie bist du eigentlich Schauspielerin geworden?
Meine Mama würde so eine Geschichte erzählen, dass ich mit 3 Jahren immer vorm Spiegel gesessen habe und mir beim Weinen zugeguckt habe.
Iconic.
Und einfach Weinen geübt habe, weil es ist ziemlich praktisch, um durchs Leben zu kommen, so auf Knopfdruck weinen zu können.
Wo setzt du das ein?
Am Flughafen bei der Sicherheitskontrolle, wenn ich von der Polizei angehalten werde. Ich habe auch schon mal eine kostenlose Taxifahrt dadurch gekriegt. An der Stelle, es tut mir leid an den Taxifahrer. Das war nicht korrekt und ich habe den Taxifahrer danach auch ganz viel Trinkgeld gegeben.
Gut.
Aber so Polizei kann man mal machen, um so durchzukommen mit Sachen.
Ja, die Blondschwestern haben mal gesagt, man kann immer nach oben treten.
Ja.
Ja, das sehe ich auch hier. Auf der Ebene. Total.
Voll. Genau, und ich habe einfach Wein geübt und dann, glaube ich, wie so jedes kleine Mädel, Popstar, Schauspielerin. Ich wollte auch auf jeden Fall, ich bin ja relativ klein, aber ich wollte ganz früher auf jeden Fall auch Jamie Sex Hopmodel gewinnen und habe allen immer erzählt, ich werde 1,75 Meter und ich kann da noch, also ich kann da mitmachen. Es waren noch die Zeiten, wo auch noch keine Curvy Models oder sowas da waren. Da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht, dass ich ja nicht nur groß, sondern damals auch hätte dünn sein müssen. Und dann habe ich, glaube ich, einfach länger genervt als andere.
Bei deinen Eltern länger genervt?
Genau, bei meiner Mom. Ich weiß, ich will das jetzt machen, wir müssen jetzt zu so einer Kinderagentur gehen. Und meine Mama wollte immer nie so eine Dance-Mom sein, also mich nicht in so eine Branche drücken und war da eher so vorsichtig. Ich habe irgendwie einfach nicht locker gelassen. Und dann sind wir da nach Berlin gefahren, in die große Stadt. Und waren bei so einer Kinder- und Jugendagentur. Und dann kam das erste Casting, die erste Rolle. Und dann hat es zum Glück nie aufgehört.
Das heißt, du hattest gar nicht so richtig Vorbilder, sondern du bist deinen eigenen Weg gegangen. Du wolltest einfach in die Öffentlichkeit.
Ich glaube nicht, ich wollte in die Öffentlichkeit. Ich weiß auch immer noch nicht, ob ich in der Öffentlichkeit sein will.
Interessant.
Ich glaube, ich wollte einfach spielen. Also ich war auch so eine Schule immer in der Theater AG. Ich war nie das Kind, was so Computerspiele gespielt hat oder so. Ich war immer die, die draußen rumgerannt ist mit FreundInnen und sich so Geschichten ausgedacht hat, dass wir so Waisenkinder sind auf der Flucht vor irgendwen. Und dann sind wir so in den Hinterhöfen durch die Büsche gerannt und ich habe quasi damals schon geschauspielert als mein Zeit- und Spielvertreib quasi. Und ich glaube, ich wollte einfach immer nur spielen. Und dass das jetzt mit der Öffentlichkeit so dazukommt, gehört irgendwo dazu. Aber ich habe noch nicht so ganz meine Einstellung dazu gefunden, glaube ich.
Voll interessant. Du wurdest ja dann aber durch Maxton Hall international berühmt. Mhm. Wie war das dann für dich?
Na, völlig absurd. Also einerseits ist man ja auch nur ein Mensch und gerät total schnell in dieses auch Social-Media-Ding rein, dass man Nachrichten bekommt, man liest Kommentare,
ja,
man guckt, was schreiben die Leute über einen. Man weiß auch, was so die Punkte sind. Natürlich klar bei mir mein Körper, wo Leute vielleicht auch nicht so nette Kommentare schreiben könnten. Und da rutsche ich, glaube ich, genauso schnell rein wie vielleicht andere. Und ich glaube, es ist ein Prozess, sich davon zu distanzieren und das auch zu lernen. Andererseits ist es ein riesengroßes Geschenk, Nachrichten aus Brasilien zu bekommen von jungen Frauen, die sagen, dass Amber, diese Figur, ihnen so viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gibt und dass man das von hier aus irgendwie so erreichen kann. Und dass dann da irgendwer in Brasilien oder Chile oder in der Türkei oder in Indien sitzt und sich so mein Gesicht anguckt, ist total absurd, aber auch ein bisschen cool.
Ja, total. Ich finde auch, das spiegelt gerade so gut die Schattenseiten, aber auch die schönen Seiten des im Öffentlichkeitsstehens da, was du gerade so beschreibst.
Total.
Ne, dass du andere inspirieren kannst, dass du für andere ein Vorbild sein kannst, aber dann natürlich auch diesen Hate ertragen musst.
Du verlierst einen Schutz.
Ja.
Ja.
Das stimmt.
Ja, man ist so frei für die Meinungen anderer geworden. Man ist so, jetzt ist man so ein Mensch in der Öffentlichkeit. Man kann einfach auf der Straße angesprochen werden, egal ob man gerade im Supermarkt ungeduscht einkaufen geht oder nicht. Man ist so, vogelfrei ist vielleicht ein zu großes Wort dafür, aber manchmal fühlt es sich ein wenig so an, weil man ist jetzt dieser Mensch und man wird jetzt erkannt und dann dürfen sich auch alle ein Urteil über dich erlauben.
Du gehörst den Menschen gefühlt. Ist natürlich nicht so, aber du gehörst der Öffentlichkeit.
Der Meinung der Menschen, ja.
Und Maxton Hall 1 war ja schon sehr erfolgreich. Jetzt habt ihr gerade die zweite Staffel gedreht. Wie war es für dich da dann, ja, wie waren die Dreharbeiten generell? Wusstest du dann auch schon, ich werde noch mehr Aufmerksamkeit bekommen?
Also man weiß, es wird wahrscheinlich erstmal nicht weniger werden. Was ein riesengroßes Geschenk bei Maxton Hall ist, ist, dass wir uns tatsächlich alle miteinander angefreundet haben und wirklich auch mit einigen so wirklich tiefe und enge Freundschaften entstanden sind, dass es so ein total tolles Phänomen ist, dass wir auch die meisten von uns auch diese Aufmerksamkeit das erste Mal in dem Ausmaß erleben. Aber du machst es halt alles gleichzeitig mit deinen Freunden. Und das ist halt so, das ist badass. Das ist einfach, es macht Spaß und du hast immer jemanden, der von in genau der gleichen Situation betroffen ist, der aber mit dir befreundet ist, mit dem du dich darüber austauschen kannst und du bist einfach nie alleine damit. Und ich glaube, auch während des Drehs, was ja relativ auch kurz nach der ersten Staffel war, als die rausgekommen ist, sind wir auch alle wieder in so eine Bubble reingegangen und haben einfach unsere Dreharbeiten gemacht und waren so wieder unsere kleine Clique und Crew und haben dann irgendwie so das Leben am Set irgendwie gelebt und haben auch gar nicht mehr so viel auf dieses Außen geachtet. Und das ist einfach total viel wert.
Voll, glaube ich. Harriet war ja auch schon da und sie hat auch schon viel erzählt. Und ich glaube, diese persönliche Ebene, die man mit den anderen Darstellerinnen hat, das ist doch wirklich das Schönste eigentlich, wenn man den Job so genießen kann, dass man dann auch schon fast vergisst.
Ja, total.
Dass es dann irgendwann ausgestrahlt wird.
Ja, und ich glaube, man sieht es auch.
Ja.
Also ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen mit Harriet darüber gesprochen. Ich habe das, also wir haben eine total tolle Freundschaft, aber ich habe auch so ein Schwesterngefühl, ganz, ganz dolle mit Harriet, auch außerhalb dieses Projektes und dieses Drehs und von Ruby und Amber.
Hm.
Und das kann sich natürlich total bedingen, dass wir halt Schwestern gespielt haben und das so in unser Privatleben mit übernehmen. Aber es geht so in beide Richtungen und irgendwie so rettest du schon irgendwie so meine Schwester irgendwie.
That's cute.
Wo man so aufeinander aufpasst.
Voll schön. Ach, jetzt muss ich an unsere Gespräche davor denken, aber auch wertvoller als jetzt eine romantische Beziehung, beispielsweise, wenn du so Schwestergefühle jemandem gegenüber hast.
Voll.
Aber kommen wir mal zu deiner Karriere generell und zum Thema. Und bevor wir da einsteigen, wie sieht für dich sensible Sprache rund um das Thema aus? Also präferierst du es, curvy zu sagen oder mehrgewichtig? Oder wie findest du, sollte man da sensibel drüber sprechen?
Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die dazu unterschiedlich stehen und unterschiedlicher Meinung sind. Ich glaube, grundsätzlich zuhören ist immer wichtig und vor allem mehrgewichtigen Menschen zuhören und zu fragen, wie du das gerade machst, finde ich total toll. Wie geht man damit um? Ich habe absolut kein Problem damit, wenn man mich dick nennt, weil ich bin offensichtlich nicht dünn. Was bin ich also? Ich bin dick. Und ich glaube, was ich zum Beispiel nicht leiden kann, ist, wenn ich darüber spreche, dass ich dick bin oder mehrgewichtig bin oder kurvig bin oder wie auch immer, dass mir Menschen das dann absprechen und sagen, nein, nein, aber du bist doch gar nicht dick. Komm, du bist vielleicht ein bisschen mehr. Und ich so, ja, aber das ist ja dann dick, weil man dick eben immer noch so negativ konnotiert.
Ja.
Und ich glaube, es gibt ja auch in dieser Fat-Positivity-Bewegung eben diese Bewegung, sich diese Wörter wieder zurückzuerobern und sie sich zurückzuholen. Und das müssen natürlich erstmal die mehrgewichtigen Menschen machen, ja, damit es wertfrei wird, dieses Wort, und damit irgendwann alle das auch wertfrei benutzen können. Ich glaube, es kommt einfach total auf den Kontext und die Art und Weise drauf an, wie man diese Worte benutzt. Und ich glaube, ich sage, ich bin kurvig, ich bin mehrgewichtig, ich bin dick. Also sind ja alles Begriffe, die rein von der Bedeutung des Begriffes her auf mich zutreffen und die ich versuche, so wertfrei wie möglich zu sehen.
Du hast recht, die Worte haben irgendwie so eine negative Gewichtung, aber auch nur aufgrund dessen, wie sie dargestellt werden. Mhm. Aber darüber sprechen wir jetzt gleich, denn mehrgewichtige Schauspielerinnen wurden und werden bis heute in Filmen oft sehr anders dargestellt als ihre schlanke Counterparts. Und zum Beispiel werden sie auch so zum Witz, also ihr Gewicht wird zum Witz, mhm, wie beispielsweise früher bei Rebel Wilson. Was denkst du, macht das mit einem Kind, wenn ein Kind sowas sieht auf der Leinwand?
Fatal. Ich finde es absolut fatal, weil es auch gar nicht realistisch ist. Also ich glaube, wenn man nur dicke oder mehrgewichtige Menschen erzählt als the comedic relief, als die Witzfigur oder Essen ist das Problem, oder ganz oft zeigt man ja auch mehrgewichtige Menschen, die im Film dann auch immer essen. Also
wie bei Willy Wonka.
Ich esse nicht die ganze Zeit.
Ja.
So, eher im Gegenteil. So, manche meiner Freundinnen sagen, du isst zu wenig teilweise. Und auch so ein Bewusstsein dafür zu haben, es gibt verschiedene Körper und es gibt verschiedene genetische Ursachen und Gründe. Und so, das wird ja alles niemals dargestellt oder angesprochen oder angezeigt. Und ich glaube, wenn man als junger Mensch sowas sieht und die einzigen Figuren, wenn man sie überhaupt hat, mit denen man sich identifizieren kann und darf, werden dann so falsch, mhm, auch und unrealistisch und vor allem auch negativ dargestellt, dann sind das natürlich auch, wir haben über Glaubenssätze gesprochen, dann sind das Glaubenssätze von außen, die auf einen auferlegt werden, die man früher oder später anfängt zu glauben.
Ja.
Und ich glaube, das ist eine ganz blöde Sache.
Voll.
Die ganz dolle schnell aufhören sollte.
Auf jeden Fall. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man sich dann selbst als Witzfigur wahrnimmt oder schon fast eine Rolle annimmt, weil sie einem so auferlegt wird.
Mhm.
Wie war das bei dir eigentlich in der Kindheit? Hattest du irgendwie einen Moment, wo du gemerkt hast, es ist super viel abhängig von deinem Körper, wie du aussiehst, von deinem Gewicht?
Mhm. Total. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich immer mit diesem Thema Körper und Gewicht gestruggelt. Und ich finde es total faszinierend, weil manchmal sehe ich jetzt Kinderfotos von mir oder Fotos aus der Jugend, wo ich weiß, ich hatte damals so ein großes Gefühl von, ich bin zu dick, ich bin hässlich, ich passe hier nicht rein, ich bin unbeliebt, wahrscheinlich deswegen. Und ich sehe Fotos von damals und ich war ein ganz normales Kind.
Scheiße.
Und das ist total verrückt, das jetzt irgendwie so rückblickend zu sehen. Ich habe das damals alles geglaubt und es war nicht wahr. Weil was habe ich gesehen in Filmen und Fernsehen? Oder was wurde mir auch durch meine Erziehung mitgegeben? Oder durch die Kinder in der Schule? Und Kinder können manchmal unfassbar grausam sein. Und ich hatte eine sehr, sehr schwierige Schulzeit mit viel Mobbing und viel nicht gesehen werden und ausgegrenzt werden. Und dann fängst du an, dich zu fragen, woran liegt das? Und dann fängst du an, deinen Körper anzugucken und zu sagen, naja, was unterscheidet mich denn von den anderen? Ich bin kleiner, ich bin vielleicht damals noch nicht dick, aber immer ein bisschen pummeliger gewesen, ich bin weniger cool oder ich war jünger auch als die anderen. Und dann sagst du dir selber, das ist, was mit dir falsch ist. Und das dann zu entlernen mit dem Älterwerden und zu merken, stopp mal kurz, das hat mit mir nichts zu tun. Das ist das Außen und es hat mehr was mit dem Außen als mit mir zu tun und es sagt auch mehr über die, als dass es was über mich sagt, erfordert ganz viel Zeit und Kraft und Geduld. Aber ich bin schon aufgewachsen und habe mir gedacht, irgendwas ist nicht richtig mit mir und ich bin weniger wert als die anderen um mich rum.
Mit wem konntest du damals darüber sprechen? Konntest du überhaupt darüber sprechen? Ich habe nämlich auch so das Gefühl, mit dem Körper ist so viel Scham verbunden. Ich wurde voll oft gehänselt, weil ich ultra dünn war und ich hatte keine Brüste, war halt super, super dünn, auch aufgrund von meiner Krankheit. Und ich habe mich so geschämt, das irgendjemandem zu erzählen, sondern ich habe das alles komplett geschluckt. Und ich habe generell das Gefühl, dass das kein individuelles Problem ist. Darüber sprechen wir auch gleich. So viele Frauen haben ein Problem, vor allem im jungen Alter, mit ihrem Körper und denken aber, sie sind ganz alleine damit und sie können es mit keinem teilen, weil da so eine große Scham drin steckt. Ja. Konntest du das mit irgendjemandem besprechen?
Ich glaube, ich habe schon so mit, als ich dann angefangen hatte, Freundinnen zu haben irgendwann, habe ich, glaube ich, schon mit meinen Freundinnen darüber gesprochen. Ich war aber auch schon immer irgendwie mit diesen klassisch schönen Mädchen befreundet. So in der Schulzeit damals. Und klar, wenn ich jetzt an meine Freundinnen denke, dann denke ich, sie sind sowieso alle wunderschöne Menschen. Aber damals war ich auch so mit so ein bisschen der Klassenschönheit befreundet und habe mit ihr schon darüber geredet. Und ich glaube, da fehlt auch vor allem, wenn man so jung ist und das nicht genauso selber erlebt, so ein Bewusstsein dafür und so eine Reflexion. Und ich weiß, dass viel so Dinge kamen wie, nein, aber du bist doch schön. Und das, also ich habe darüber gesprochen, aber ich wurde, glaube ich, nie verstanden.
Ein bisschen Toxic Positivity.
Ja, aber man kann das einem auch gar nicht vorwerfen, weil so in der Pubertät, erstens weiß man das noch gar nicht, was das. Also ich wusste nicht, was Toxic Positivity oder Toxicness ist, als ich in der Pubertät war. Man kann sich selber noch gar nicht so gut reflektieren, weil man ja noch gar nicht weiß, wer man ist.
Ja.
Und deswegen, glaube ich, habe ich drüber gesprochen. Ich weiß, mit meiner Mama darüber zu sprechen, war sehr schwer, weil meine Mama selbst da irgendwie drin gesteckt hat in diesem gesellschaftlichen Druck. Und ja, ich glaube, ich habe viel mit mir selbst ausgemacht und auch irgendwann realisiert, ich habe letztens mit einer Freundin darüber gesprochen, ich glaube sogar mit Harriet, ich habe kaum Freundinnen, die dicker sind oder genauso dick sind wie ich. Ich war immer mit dünneren oder dünnen Menschen befreundet und manchmal kommt man aber irgendwie in so einen Austausch und es ist so ein, oh, geil, du verstehst, was ich sage. Du kennst diese Probleme, du kennst diesen Gedanken. Ich übernachte jetzt bei jemandem und ich habe kein Schlaf-T-Shirt dabei. Und die Person bietet einem ein Schlaf-T-Shirt an und man weiß, das ist jetzt hier nicht das Oversize-T-Shirt, sondern es wird ganz eng an einem sitzen. Das ist ganz unangenehm, weil es total mit Scham behaftet ist. Und das verstehen meine dünnen Freundinnen nicht, weil sie es nicht kennen und nicht erleben. Und das kann ich denen gar nicht vorwerfen. Aber dann jemanden zu finden, oder kennenzulernen, der das mit einem teilt und dann auch vielleicht sowas in Figuren, in Filmen zu sehen. Ich glaube, das ist das, was heilt am Ende.
Verstehe ich. Ich frage mich gerade, ich weiß nicht, ob die Frage irrelevant ist, aber meinst du, es gibt einen Grund, wieso du überwiegend schlanke Freundinnen hast?
Das ist eine sehr spannende Frage, die ich mir häufig stelle. Ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich, wo lernt man Menschen im Erwachsenenalter kennen? Viel auf der Arbeit.
Stimmt.
Ich arbeite in einer Branche, die sehr geprägt ist von Schönheitsidealen, wo ich grundsätzlich umgeben bin von extrem schönen Menschen, die auch in so ein Schönheitsideal reinpassen. Und es gibt einfach wenige mehrgewichtige SchauspielerInnen in Deutschland, die ich dann auch beruflich in dem Sinne, es gibt sie Und es gibt ganz, ganz tolle, die ich auch teilweise schon kennenlernen durfte. Aber es gibt halt nicht so viele wie Menschen, die in diese Schönheit ideal reinpassen.
Ja, ergibt total Sinn. Psychologinnen der McGill University haben auch herausgefunden, dass Fatshaming von Celebrities im Zusammenhang mit negativen Einstellungen von Frauen gegenüber ihrem eigenen Körper steht, was irgendwie auch so gar nicht erschreckend ist, leider. Mhm. Und besonders in den 2000ern war dieses Fatshaming in Magazinen super sichtbar. Also das ist ja auch eine Zeit, in der wir aufgewachsen sind. Man sieht, keine Ahnung, Lindsay Lohan in einem Bikini oder irgendjemanden, der schön ist, und dann wird aber auf irgendein Körperteil gezoomt und dann heißt es, oh, da ist zu viel Fett, und dann wird die Person total gefatshamed, obwohl diese Person normal schlank ist. Was denkst du, wie sehr hat dich das geprägt?
Na, total. Also auch dieses, und ja nicht nur mich, sondern ganz viele und auch normal schlanke Menschen kriegt das, weil natürlich, die sehen ihre Körper in diesen Magazinen und die werden ja auch schon kritisiert, und das überträgt sich ja auch auf normal schlanke Menschen, und ich kenne das auch, und jeder hat Dinge, womit man sich wohlfühlt oder nicht wohlfühlt, und das darf auch jeder haben, aber ich kenne die Situation so gut, dass eine wirklich dünnere Freundin vor mir steht und sagt, oh, ich fühle mich zu fett. Und ich stehe ihr offensichtlich deutlich dicker gegenüber und denke, boah, wenn du das über dich denkst, was denkst du dann über mich? Aber sie bekommt ja genau dieses Bild auch aus diesem Magazin mit, dass sogar ihr Körper schon zu fett ist. Und mein Körper taucht gar nicht erst auf. Und wir sind, glaube ich, auch dann wieder bei diesem vogelfreie Element von Gabi aus Buxtehude, gibt es diese Fotos nicht in einem Magazin. Aber von Lindsay Lohan, weil sie eine Person des öffentlichen Lebens ist, hat man dann auf einmal das Recht, auf ihre Oberschenkel zu zoomen und Zellulite zu zeigen und wirklich meiner Meinung nach menschenverachtend zu sein und das als Entertainment abzustempeln. Ich finde das absurd. Also wie kommt man auf die Idee, sich darüber lustig zu machen, sich daran aufzugeilen, auf einen Oberschenkel einer Frau zu zoomen und zu sagen, guck mal, die hat Zellulite. Und die, die das machen, ich verspreche dir, die haben ja auch Zellulite. Die tun sich ja selber gar nichts Gutes damit. Und das ist so absurd, weil wir alle damit aufwachsen. Und ich nehme an, du bist auch mit so Dingen aufgewachsen. Ja. Und du hast auch vielleicht Dinge gesehen und sah das jetzt, wenn man so dünn ist, oder du bist damit aufgewachsen, große Brüste.
Ja.
Oder ein großer Hintern oder keine Ahnung, ne? Die dich dazu haben fühlen lassen, irgendwas ist nicht richtig. Und du passt ja trotzdem irgendwo in ein Ideal rein, gesellschaftlich. Und es ist so fatal, wenn die Menschen das schon fühlen. Wie fühlen sich dann die Menschen, die wirklich davon ausgegrenzt werden?
Werbung.
Habt ihr nicht auch das Gefühl, dass Schuhe so gut wie das ganze Outfit ausmachen? Lasst es mich kurz mal erklären, okay? Egal wie basic mein Outfit ist, wenn ich coole Schuhe anhabe oder so coole Boots, das Outfit ist komplett. Und ich habe eine Marke, die ich euch recommenden kann für gute Schuhe. Copenhagen Studios, denn sie bringen zeitlose Styles mit einer hohen Qualität und einem skandinavisch-minimalistischen Design auf die Straßen und hoffentlich auch an eure Füße, an meine zumindest schon. Und egal zu welchem Anlass, die Schuhe passen einfach perfekt, weil sie auch so minimalistisch designt sind. Du kannst sie im Büro tragen, kannst danach auf ein Date damit gehen, kannst Ewigkeiten spazieren oder auch raven gehen, weil sie so bequem sind, und sie werten jedes Outfit auf. Die Schuhe werden zu 100% in Europa hergestellt, und durch die hohe Qualität begleiten sie dich auch über mehrere Jahre, und das zeitlose Design spielt uns auch in die Karten, denn sie kommen nicht aus der Mode. Also ein absoluter Powerschuh. Wir haben für euch, unsere ZuhörerInnen, natürlich auch einen Rabattcode G-Spot, alles groß geschrieben, G-S-P-O-T. Damit bekommt ihr 15% Rabatt unter copenhagenstudios.com. Und ich sag schon mal dazu, Leute, schnell sein lohnt sich hier an dieser Stelle, denn dieser Code ist gültig bis zum 7.5.2025. Wie immer findet ihr alle weiteren Infos und auch den Link in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, Medien spielen so eine Riesenrolle, nicht nur Magazine, auch ich muss jetzt mal kritisch über GNTM sprechen, also Germany's Next Topmodel, war natürlich auch eine Sendung, wo Frauen ganz klar bewertet wurden, ob sie jetzt zu dick oder zu dünn sind. Und man kennt auch diese Auszüge, wo ein Model nochmal zum zweiten Mal zum Casting kam, ein Jahr später, und dann haben die Jurorinnen da gesessen und meinten so, Gott, was ist denn mit dir passiert? Du hast ja sehr viel gegessen. Und das brennt sich alles so in das Gehirn ein, dass man ja auch wirklich denkt, man wenn die sehen würden, wie ich aussehe, Gott, das wäre das Allerschlimmste. Ne? Also ja, irgendwie traurig zurückzublicken und traurig, dass sich keiner eigentlich wohlfühlen kann. Mhm. Und ja, natürlich auch in Branchen, wo man dann gar nicht erst reingelassen wird, aufgrund von seiner Körperform, das ist dann auch nochmal erschreckend. Ich finde, schlank sein ist teilweise ein Türenöffner. Es ist ein Privileg.
Total. Es gibt Skinny und Pretty Privileges.
Ja.
Und es ist ein Ding. Und ich glaube immer, also man sagt ja so, the oppressed always knows more about the oppressor. Und ich glaube, als die Menschen, die dieses Privileg nicht haben, weiß man oft einfach mehr über dieses Privileg als die Menschen, die das besitzen. Und ich finde, ich merke das in voll vielen Situationen. Und das Krasse ist, ich bin ja sogar in meinem Dicksein auch privilegiert. Also ich bin dick, aber ich habe trotzdem noch so eine Sanduhrfigur. Und meine Proportionen sind trotzdem symmetrisch noch, wenn man nach einem Schönheitsideal geht, gut verteilt. Und das finde ich auch bei GNTM, good on you, ihr werdet diverser, aber ihr, das ist ja bei dieser ganzen Body-Positivity-Bewegung in der Mode und so oder auch im Film, ihr zeigt trotzdem nur perfekte dicke Menschen und Menschen, die vielleicht nicht keinen Hintern und dünne Beine und großen Bauch haben. Weil Körper sind ja so unterschiedlich und selbst in dem Dicksein gibt es einen Maßstab, wie man dick sein soll.
Stimmt.
Und auch da bin ich total privilegiert in meinem Dicksein. Und wie mit allen Privilegien auf dieser Welt müssen wir uns dessen bewusst sein, um aktiv irgendwie dagegen angehen zu können.
Ja, voll. Und ich finde auch, wenn wir darüber sprechen, über Diversität und Inklusivität in der Modebranche, eigentlich überall, ich habe das Gefühl, es ist wie so ein Pendel. Es schwingt immer wieder hin und her. Und das ist auch der Beweis für mich dafür, dass es immer nur ein Trend ist. Dass es da nicht wirklich um eine Veränderung geht, um einen Schritt nach vorne, sondern es fing an mit ein bisschen mehr Diversität. Man hat vielleicht zwei weitere Models gesehen, die nicht XS getragen haben auf dem Laufsteg. Und dann geht's aber wieder in die ganz andere Richtung und du siehst nur Models, die ultra dünn sind.
Ja, wie in den 90ern.
Ja, Heroin-Schick ist
dass
schon wieder.
Dass das zurück ist, oh mein Gott.
Insane, oder?
Ja.
Und es ist wirklich wie so ein Pendel und das schwingt dann hin und her und hin und her. Und damit werden KonsumentInnen vielleicht auch so ein bisschen künstlich immer auf, oh mein Gott, es passiert irgendwas gehalten. Einfach immer in so einer, ich weiß nicht, in so einer Lage, wo man schon fast schockiert ist. Es ist so, weiß nicht, vielleicht versucht man die Aufmerksamkeit der Menschen mehr so zu erreichen. Und das ist ja auch das Gefährliche daran.
Ich glaube auch mit so einem dünnen Ideal verdient man auch einfach mal Geld.
Ja.
Weil was für eine riesengroße Industrie ist die Abnehmindustrie.
Stimmt.
Und wenn einem die Schönheits-, also das ist ja total kapitalistisch, auch so ein Schönheitsideal, zu sagen, okay, Diversität, wir schreiben euch nicht mehr ab, ihr dürft da sein. Aber vielleicht haben wir doch einen Modetrend, Low-Waist-Jeans. Und um da reinzupassen, gebe ich dir jetzt diese Abnehmpille oder dieses Sportprogramm. Und du bist dick und du bist faul zu Hause, dann gebe ich dir jetzt Sofa-Pilates. So, also, so, du darfst dick und zu Hause sein, aber ich gebe dir trotzdem Sofa-Pilates und du musst mir 500 Euro für meinen Kurs bezahlen online. So, das ist ja eine riesengroße Industrie, die dahinter steckt. Und wie jeder Ismus, ob es Rassismus, Sexismus, sowas ist, wird das ja vom Kapitalismus total angefeuert.
Ja.
Und so ist das halt auch mit so Schönheitsidealen.
Ja, kommen wir nochmal zu der Repräsentation. Du hast gerade schon gesprochen darüber, dass es eben weniger Repräsentationen gibt von mehrgewichtigen Schauspielerinnen. Und das Representation Project in den USA hat Folgendes herausgefunden. Mehrgewichtige Frauen sind bei Filmfiguren stark unterrepräsentiert. Nur nur 6,7% der Charaktere in den populärsten Filmen waren mehrgewichtige Frauen oder Mädchen. Und das finde ich super erschreckend, denn ich glaube, das gehört so ein bisschen da dazu. Kinder haben bereits im Alter von 3 Jahren eine Meinung über den Körper. Mhm. Und dann mit 13 sind 53% der Mädchen unzufrieden mit ihrem eigenen Körper. Mit 13. Und dann mit 17 78% sind dann unzufrieden mit ihrem Körper.
Ja.
Das hängt doch alles zusammen.
Natürlich. Ja, klar. Also, und das Erschreckende ist, du sagst 6,7% dicke Frauenfiguren. In Deutschland ist die Durchschnittskleidergröße eine 42-44. Das heißt, wir sind ja nicht mal eine Minderheit, sondern wir sind die Masse und wir sind nirgendwo zu sehen.
Ja.
Und das finde ich erschreckend, weil es geht nicht auf. Es funktioniert nicht. Es ist kein realistischer Spiegel unserer Gesellschaft.
Ja.
Und wir haben so viel Macht und auch Einfluss auf solche Schönheitsideale und wie Kinder aufwachsen und wie sie ihren Körper sehen und wie sie ihren Körper mögen und schätzen lernen.
Ja.
Wir haben so eine große Verantwortung durch die Serien, die wir machen, durch die Filme, die wir machen, durch die Werbung, die produziert wird. Wir können das alles mitbestimmen. Das macht nur leider keiner. Oder nicht genug.
Was meinst du, wie sieht es in der Schauspielbranche aus? Wie wird da mit Körpergewicht umgegangen?
Ich kann natürlich einfach nur von meinen eigenen Erfahrungen sprechen.
Mhm.
Und ich glaube, was ich zum Beispiel weiß, ist, ich werde grundsätzlich einfach zu weniger Castings eingeladen als dünne KollegInnen von mir zum Beispiel. Sagen wir, gleiche Alterskategorie, ich bin ein anderer Typ, weil ich anders aussehe. Das heißt, ich werde dann nicht für The Lead Role Pretty Girl eingeladen, weil ich bin ein anderer Typ. Ich bin die beste Freundin, ich bin die Streberin, ich bin the Comedic Relief. Und das war ich schon immer und das werde ich bestimmt auch noch eine Weile sein. Und es verändert sich was. Für meinen Geschmack immer ein bisschen zu langsam, aber ich habe auch ein bisschen so ein Ungeduldsproblem. Und das spüre ich. Und ich spüre das, wenn ich Rollenbeschreibungen lese von Figuren, die teilweise so verachtend und eklig geschrieben sind. Und da geht es um eine Figur und das können Menschen so beschreiben, weil es ist ja kein echter Mensch, den sie da beschreiben. Aber am Ende des Tages soll ich den ja verkörpern. Das heißt, alles, was er über die Figur denkt, denkt er am Ende des Tages auch über mich. Und das ist so wie die Branche teilweise damit umgeht. Oder ich habe gestern darüber nachgedacht, du kennst das bestimmt, jetzt steht die Berlinale an. Und du kennst das sicherlich auch, bei Events wird man manchmal so ausgestattet und bekommt so Klamotten ausgeliehen und man kriegt das dann zugeschickt und manchmal schickt man es zurück oder man kriegt Dinge geschenkt, was auch völlig absurd alles ist. Und für mich, Klamotten zu finden, die cool sind und passen, ist sowieso schon ein Struggle. Und jetzt an einem Punkt zu sein, wo ich sage, cool, ich krieg sowas ausgestattet. Ich muss auch, das hat auch einen Nachhaltigkeitsaspekt. Ich muss jetzt nicht für jedes Event irgendwie ein neues Outfit kaufen. Dachte ich so, cool, jetzt bin ich irgendwie an so einem Punkt, wo ich auch so Ausstattung kriege. Pustekuchen. Es sind alles Sample Sizes. Und Sample Sizes ist 36, max 38. Und selbst die Firmen, die in größere Größen gehen und sagen, wir machen große Größen, da ist dann die Sample Size 42. Das heißt, nicht mal da passe ich rein.
Boah, Runa, ich passe da auch nicht rein, ne? Also die ganzen Samples, die ich zugeschickt bekomme.
Ja, sind zu groß.
Die sind zu klein.
Nein.
Die sind zu klein. Ich war letztens bei einer Fashion Show in Paris, auch da, über die ich gerade erzählt habe. Ich habe 2 Stunden lang Kleider anprobieren müssen, bis mir ein Kleid gepasst hat. Die waren alle zu klein. Und mir werden immer wieder Sachen zugeschickt von sehr großen Modehäusern, damit ich irgendwas shoote für die, eine Tasche shoote oder so. Fast immer sag ich so, ja, muss meine eigenen Klamotten anziehen, ich passe da nicht rein.
Und es ist jedes Mal so ein kleiner, sorry für mein Deutsch, ein kleiner Schlag in die Fresse.
Voll, komplett. Und da frage ich mich auch, ich habe auch mit Sophie Passmann darüber gesprochen, wie asozial ist das denn bitte? Ihr steht auch in der Öffentlichkeit und für Menschen, die mehr Gewicht haben, nee, sorry, für euch haben wir einfach nichts. Aber was ist denn der Grund?
Ja, es sollte ja in deren Interesse sein. Und ich denke mir auch manchmal, klar, Sample Sizes ist dann die, die so den meisten passen sollte, was ja auch dann schon wieder nicht hinhauen kann, wenn wir mal über den prozentualen Anteil reden. Und wenn selbst du nicht reinpasst, dann weiß ich nicht, worüber wir noch sprechen, aber so, was ist denn daran so schwer, einfach eine größere Größe zusätzlich als Sample Size zu machen und auch rauszuschicken? Also das sind ja, wir sprechen ja auch über Modehäuser, bei denen unfassbar viel Geld auch drin steckt, ne? Wo ich mir denke, come on. Und jeden Tag stehen Frauen zu Hause und probieren sie Sachen an Kostümproben. Ich gehe zu jeder Kostümprobe und die haben meine Maße, die haben meine Größen. Und das ist auch nicht immer die Schuld von KostümbildnerInnen, sondern das ist dann, die gehen halt eine Jeans bei H&M einkaufen und die andere Jeans da einkaufen. Mhm. Und es ist die gleiche Größe und aber, also die eine ist viel zu groß, die andere ist viel zu klein.
Ja.
Aber vor Kostümproben gehe ich jedes Mal mit so einem Gefühl hin, stell dich drauf ein, 80% wird nicht passen, mit den 20% werden wir irgendwas hinkriegen.
So traurig.
Mhm. Und das macht ja was mit dir und deinem Gefühl.
Wie ist das eigentlich, wenn du spielst, dann wirst du, okay, das sind die Kostümproben, über die du gerade sprichst.
Mhm.
Dauert es dann lange, bis du dein Kostüm dann dafür findest? Wie ist da der Findungsprozess? Sind die Stylistinnen da auch anders eingestellt? Weil ich frage mich gerade, die Stylistinnen, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, die haben eigentlich immer nur mit dünnen Menschen zusammengearbeitet.
Mhm. Ich hatte eine Kostümprobe letztes Jahr. Das war ein ganz tolles Erlebnis mit einer Kostümbildnerin, mit der ich jetzt schon mehrmals zusammengearbeitet habe. Und in einem Projekt, wo es auch so maßgeschneiderte Sachen ging und dann ein Projekt, wo man Sachen kaufen sollte. Und ich habe irgendwann angefangen, einfach sehr viel bei meinen Kostümproben mitzusprechen, weil ich oft besser weiß, wie ich meinen Körper anziehen will, als eine vermeintlich dünnere Kostümbildnerin oder jemand, der einfach nicht so Erfahrung hat, mehrgewichtige Körper einzukleiden. Und mit dieser Kostümbildnerin fühle ich mich unfassbar wohl und mache da meine Kostüme fast mit einfach selber und werde dann kreativ. Ich habe auch total Spaß daran. Und sie ist nach der Kostümprobe zu mir gekommen, weil ich angefangen habe, Dinge auszuprobieren, die sie erst noch nicht so ganz sehen konnte oder wo sie die Idee noch nicht ganz so cool fand. Und ich habe das dann einfach mal gemacht und dann fand sie das cool. Und sie ist danach zu mir gekommen, war so, Dankeschön. Ich war mir erst nicht sicher. Ich danke dir dafür, dass du es in die Hand genommen hast, weil ich muss ehrlich zugeben, du bist der erste dicke Körper, den ich ankleide in meiner ganzen Karriere. Und es ist eine Kostümbildnerin, die sie schon sehr lange in dieser Branche arbeitet. Und sie war so, danke, dass ich dir vertrauen konnte und dass du mitgemacht hast, dass wir so ein tolles Kostüm jetzt für diese Figur finden konnten. Und das ist erschreckend,
ja,
aber gleichzeitig privilegiert, also Privileg erkannt von anderen,
ja,
und ein Bewusstsein dafür gehabt und reflektiert und Verantwortung übernommen. Und das tut gut.
Ja, glaube ich. Also ich glaube dir, dass das gut tut, aber ich bin eher schockiert, dass ich mir denke, müsste das nicht einfach dazugehören, dass man mit unterschiedlichen Menschen zusammenarbeitet? Sollte man nicht schon eher darauf achten, dass man mit, ja, eine Diversität zusammenarbeitet?
Aber klar, es passiert halt nicht, wenn wir keine dicken Figuren und Rollen, ja, in Film und Fernsehen haben, dann wird es auch keine dicken SchauspielerInnen geben, die anzukleiden sind.
Du hast vollkommen recht. Du hast gerade schon gesagt, du wirst für weniger Dinge gecastet als jetzt andere dünne SchauspielerInnen. Und das liegt vielleicht auch daran, dass die meisten Hauptrollen mit dünnen Frauen besetzt sind. Und auch die Love Interest kommt immer nur fast ausschließlich für dünne Frauen in Frage. Das finde ich auch sehr, sehr erschreckend. Was meinst du, wie kann man das verändern? Vielleicht kannst du hier auch auf den Mare Exposure-Effekt eingehen.
Also einmal ist es total absurd, weil mehrgewichtige Frauen genauso Romanzen und Beziehungen und Karrieren und Familien und Sex haben. It's happening, guys.
Oh my God.
We do have sex. Guess what? Und ich glaube, der Mare Exposure-Effekt ist eine Sache, und zwar beschreibt das quasi eine Art von Sehgewohnheit, dass je öfter du etwas siehst, je öfter du etwas ausgesetzt bist, desto mehr gewöhnt sich dein Gehirn und dein Auge an diese Sache und desto mehr wird es dann gewohnt und nicht mehr fremd und du wirst wirklich automatisch anfangen, mehr Schönheit daran zu sehen. Und es wird zum Beispiel ganz viel in der Werbung benutzt. Je öfter du die Werbung für dieses Produkt siehst, desto mehr hast du das Gefühl, ich kenne das Produkt, desto eher wirst du es kaufen.
Ja.
Und das kann man aber auch auf Körper sehen. Das ist ja, manche Menschen sind noch nicht in ihrem Privatleben in Kontakt mit POCs gekommen und das ist was Fremdes und das kenne ich nicht. Und wenn sie mehr POCs in Film und Fernsehen sehen würden, dann wäre das am Anfang vielleicht auch noch was Fremdes. Aber irgendwann gewöhnt man sich daran und wenn man dann POCs nicht nur als der türkische Gangster oder der Quotenschwarze sieht, sondern wirklich deren Geschichten auch auf positive Art und Weise erzählt, dann gewöhnt man sich daran, man hat weniger Angst davor, man verliert Hemmungen und man wird die Schönheit darin finden.
Ja.
So, und das funktioniert auf Körper genauso. Wenn wir dieses Bild haben, wir sehen überall nur dünne Körper und das ist the ideal, dann ist dick automatisch eklig, hässlich, nicht richtig, falsch. Und dann wird das auch nicht so gesehen. Und wenn man das öfter sieht und sich damit beschäftigt und da zähle ich mich selber dazu. Ich habe irgendwann angefangen, mehrgewichtigen Frauen auf Instagram zu folgen, was ich bis vor ein paar Jahren nicht gemacht habe. Und ich habe angefangen, diese Schönheit in diesen Frauen zu sehen und in diesen Frauenkörpern zu sehen, weil diese Körper sind so unfassbar schön. Und da habe ich sie noch nicht in meinem Körper gesehen und in mir. Aber dadurch, dass ich sie in den anderen Körpern gesehen habe, habe ich irgendwann angefangen, es auch in mir zu sehen. Und ich glaube, das ist so einfach. It's so easy, einfach mehr diverse Geschichten zu erzählen. Und ich verlange doch gar nicht, dass alle Hauptrollen nur noch dick sind, aber so ein paar oder dass man dicke Menschen in Filmen positiver darstellt und dann werden die Hemmungen weniger und mehr Menschen finden es schön und mehr Menschen können sich identifizieren. Und auch junge, dicke Mädchen sehen vielleicht Filme, wo sie sagen, ach krass, und die hat einen Freund und die macht jetzt Karriere und oh geil, das kann ich auch. Und so Reaktionen bekomme ich zum Beispiel auch auf Amber oder auf mich selber. Auch Frauen, die sagen, hey, ich habe so einen gleichen Körper wie du. Und zu sehen, dass du Schauspielerin bist und du arbeitest und deinen Traum lebst, macht mir Mut, meinen Traum zu leben. Wenn es das noch öfter gäbe, boah, was wäre die Welt für ein schönerer Ort?
Voll. Und ich denke mir auch, hä, an alle RegisseurInnen da draußen, an alle DrehbuchwriterInnen, es ist so langweilig. Ich will nicht nochmal eine Geschichte sehen, hören, davon lesen, wo alle weiß, schlank, heterosexuell sind.
Ja.
Like, danke. Das hatten wir schon. Ja. Das führt zu nichts und es ist auch einfach fucking langweilig. Gib mir echte Geschichten.
Ja. Und vor allem an dieser Stelle nicht nur an die DrehbuchautorInnen und RegisseurInnen, an die Sender.
Ja.
An die Sender, an die Redaktion, an die Produktion. Weil ich weiß, es gibt ganz viele RegisseurInnen da draußen, die das verändern wollen. Es gibt ganz viele junge DrehbuchautorInnen, die AutorInnen, die tolle Ideen haben, die innovative Ideen haben, die gar nicht erst durchkommen, weil am Ende irgendeine Redaktion oder ein Sender da ist. Wo oft auch
alte weiße Männer sitzen.
Alte weiße Männer sitzen. Ich habe das Wort gesagt. Die keine Ahnung von diesem Leben und diesen Geschichten haben. Und es ist so frustrierend, weil es gibt die Geschichten, es gibt die Menschen, es gibt diese tollen, begabten, tollen Leute, die das alles machen würden und denen irgendwann ein Riegel davor geschoben wird. Und das checke ich nicht, weil man Angst hat, was zu verändern. Weil so, wie wir bis jetzt gefahren sind, hat es doch funktioniert.
Nee.
Hey, probier's doch mal, weil vielleicht fahren wir einfach noch viel besser.
I like
Guess
it.
Guess what?
Vielleicht einfach mal den zweiten Gang rein.
Und dann noch den dritten.
Oh.
Und wie schnell könnten wir sein?
Oh mein Gott, Runa.
Ja, ich glaube, wir sind onto something.
I feel it. Man hat ja so oft diese Korrelation von wegen dünn ist gleich gesund oder begehrenswert.
Mhm.
Und ich denke mir, das ist so ein Quatsch. Es gibt so viele dünne Menschen, die eben nicht gesund sind.
Ja.
Was meinst du, wieso ist diese Korrelation so gefährlich?
Einmal, weil es quasi sagt, alle Körper haben die gleiche Art von Gesundsein, obwohl Körper extrem individuell sind.
Ja.
Jeder Körper hat so sein eigenes gesundes Gewicht. Ich weiß zum Beispiel, ich bin einfach genetisch dafür veranlagt, für mehr Gewicht, also mehrgewichtig zu sein. Und ich würde, um da eine Figur zu haben, würde ich ein ungesundes Leben führen, weil ich müsste jeden Tag sechs Stunden ins Gym gehen und nur noch Salat essen, um diesen Körper haben zu können. Und nur weil ich meinen Körper habe, heißt das nicht, dass ich keinen Sport mache oder dass ich nur Fastfood esse. Und ja, ich esse richtig gerne Pizza und dazu stehe ich auch. Aber ich ernähre mich nicht nur von Pizza und ich esse auch nicht Riesenberge morgens, mittags, abends jeden Tag. Sondern Körper sind unterschiedlich, aber wenn man sagt, für alle unterschiedlichen Körper, es gibt dieses eine Ideal, was alle sein müssen, dann ist es für manche Menschen leichter zu erreichen, für andere weniger leicht und es geht in beide Richtungen. Ja. Es gibt Menschen, die einfach von Grund aus dafür veranlagt sind, sehr dünn zu sein. Ja. Für die ist es super schwer zuzunehmen. Und ich glaube, das ist einmal total gefährlich, ja, dass es so dieses eine Ideal gibt, was für alles zählen muss. Und weil eben dadurch dann auch für Menschen dieses Ideal zu erreichen, nur über ungesunde Wege zu erreichen ist. Also es ist ja gerade dieser riesengroße Ozempic-Trend in Amerika
in
Deutschland, ja, die Abnehmspritze. Ja. Und ich verurteile niemanden, der diesen Weg wählt. Und es gibt bestimmt Menschen, für die ist das für ihre körperliche Gesundheit auch wichtig und richtig. Aber aus diesem bloßen Grund, jetzt dünn zu sein und da reinzupassen und akzeptiert zu werden, ist es total ein Eingriff in den Körper. Und es gibt jetzt Studien, dass halt nicht nur dein Körperfett abnimmt, sondern Muskelmasse und Knochenmasse, dass die Knochen gebrechlicher werden. Und es kann so ungesund sein. Und das nur, um dieses Ideal zu erreichen, ist, glaube ich, extrem gefährlich. Und das machen die ganzen Hollywood-Stars in Amerika jetzt. Und es sehen junge Frauen hier und auch junge Männer, alles, was dazwischen liegt. Und nehmen das als Vorbilder. Es ist so rückläufig, statt dass wir einfach irgendwie checken, jeder Körper ist gut, so wie er ist und akzeptiert euch mal so, wie ihr seid, dem immer noch so hinterher zu eifern, ist einfach schwierig, mental und körperlich.
Voll.
Man kann doch gar nicht perfekt, man kann das doch gar nicht erreichen, außer man ist halt zufällig mit so einem Körper geboren. Und man ist sich doch die ganze Zeit nur am kaputt machen und nimmt sich den Spaß am Leben.
Ich habe 2014 so richtig mit Modeln angefangen und da war ich dann das erste Mal in Paris und dann bin ich eine Show gelaufen. Und der Designer, der kannte mich halt und hat mich dann deswegen eigentlich durchgewunken, aber hat mir auch schon immer wieder ganz klar gesagt, ich muss abnehmen. Und ich habe dann auch wochenlang Almased getrunken. So ein gottloses Zeug. Also wirklich, das war so was Schlimmes.
So Apfelmittel?
Nee, so ein Pulver, was man nimmt als Nahrung. 2-3 Mal am Tag. Nur
statt
das.
Zu essen.
Statt zu essen. Und dann auch nur Tee und Brühe getrunken. Und ich war dann so dünn wie noch nie, war aber immer noch nicht dünn genug. Und die Models, die dann da waren, also man hat sich teilweise gefragt, wie geht das? Wie kann dieser Mensch noch stehen? Und dann haben die Sachen aber genau so gepasst. Also es war für genau diesen Menschen dann sozusagen geschneidert. Und wie oft Models backstage umgekippt sind, in Ohnmacht gefallen sind, weil sie nichts gegessen haben, nichts getrunken haben, weil es gibt ja auch diesen Trend, man soll dann 24 Stunden vor einer Show nichts trinken, weil dann ist man super dehydriert. Und ich bin echt so, hä? Und dann wird das dargestellt als das Begehrenswerteste, ja, was man erreichen kann. Das Schönste, das Gesündeste, das ist häufig sogar das Gegenteil.
Total. Und es ist so, wir leben doch auch nur einmal. Was ist denn der Preis, den wir zahlen? Also das geht ja, ich sehe das bei meinen männlichen Kollegen genauso, die dann irgendwie ein Sixpack haben müssen, weil sie auch the lead role sind oder weil sie diesem Schönheitsideal entsprechen wollen. Und die gehen dann jeden Tag trainieren und dann bietest du denen einen Keks an und den wollen die nicht essen. Und ich denke mir so, das ist nur ein Keks. Hab doch Spaß. Das schmeckt doch gut.
Ja.
Und das macht, also es geht ja nicht, weil die haben ja genauso diesen Druck, the Sunny Boy zu sein. Oder ja. Ich weiß, ich kenne unfassbar talentierte Schauspieler, die auch diese Rollen nicht kriegen, weil sie nicht sportlich genug aussehen, weil sie nicht groß und blond genug sind, Und die auch Absagen bekommen, weil Typ XY besser geeignet ist für so eine Figur als man selbst. Und ich höre das auch von Kollegen und es ist so frustrierend und es tut jedes Mal so weh, weil wir ja genau die gleichen Leben leben wie andere auch. Und also nicht die gleichen Leben, weil wir sind auch unterschiedlich davon betroffen, aber wir könnten die gleichen Leben leben. Und es ist so, es wäre so einfach, die Welt für jeden leichter zu gestalten.
Ich finde, da muss man sich auch immer an die eigene Nase greifen. Absolut. Und sich fragen, wieso finde ich denn das gerade attraktiv oder sexuell anziehend? Weil während du das gesagt hast mit den Schauspielern, war ich so, oh ja, natürlich. Wie oft habe ich mir dann Schauspieler angeguckt und dachte so, oh mein Gott, ist der heiß? Hm. Und wieso ist der heiß, weil er ein Sixpack hat oder was? Hm. Und ist vielleicht ein riesen Arschloch.
Volles Haar hat.
Weil er volles Haar hat.
Und dann denkt man, boah, die sind total schön. Und dann geht man auf irgendeine Dating-App und sieht Männer ohne Haare und ist so, nee. Und dann sitzt man da und ist so, wow, warte mal ganz kurz. We're not doing this.
Ja.
Da machen wir nicht mit.
Ja. Ja, man muss wirklich seine eigenen Ideale und auch Präferenzen immer mal wieder hinterfragen, wieso aber eigentlich nicht? Wieso stehe ich nicht auf einen Mann ohne Haare? Wieso stehe ich mehr auf den Mann, der ein Sixpack hat? Also es ist echt immer so wichtig, darüber zu sprechen.
Und
weil
es verändert sich auch. Ne? Also
voll.
Es gibt so das Wort, ich mag manchmal, wenn Wörter Bedeutung haben und wenn man aber das Wort an sich so auseinander nimmt, das Wort entwickeln. Mhm. Entwickeln ist ja, man kommt voran, man lernt neue Dinge. Ja. Aber entwickeln ist am Ende, du wickelst etwas ab von etwas. Und ich glaube, entwickeln ist so, diese ganzen Sozialisierungen, Ideale von dir abzuwickeln, um überhaupt mal dem auf den Grund zu kommen, was finde ich eigentlich attraktiv, weil ich glaube, das existiert, also es gibt gar nicht so, dass mein persönlicher Typ gibt's nicht. Sorry, gibt's nicht. Denke ich, glaube ich nicht dran. Ich glaube, der ist immer von Sozialisierung und Gesellschaft geprägt. Du müsstest dich so krass entwickeln und abwickeln, dich von all diesen Dingen freimachen und überhaupt annähernd ergründen zu können, was pur du und dein Geschmack sind.
Oh.
Weil wir so geprägt davon sind.
Ja.
Und wenn wir mehr Dinge sehen würden, dann wären wir automatisch ein bisschen unabhängiger von den Dingen. Und ich setze mich natürlich total damit auseinander, weil ich irgendwo auch davon betroffen bin und entwickle mich. Und auch ich bin so sozialisiert worden und auch ich war diejenige, die Männer ohne Haare weggeswiped hat. Und ich will das nicht mehr sein. Und jetzt bin ich am Punkt, wo ich sage, give me a dad bod. Wirklich, ich fände es toll, so ein Mann mit einem Bauch. Warum nicht?
Warum nicht?
Warum nicht? Ist doch schön, ist doch was zum Anfassen. So.
Werbung.
Leute, ihr wisst ja, ich erzähle euch so gerne Dinge von meinem besten Freund, nicht Yannick, sondern Simon. Sorry, Yannick. Simon ist nämlich ein Waschbär. Und wir wurden so gute Freunde, weil er es einfach drauf hat. Denn er ist das Maskottchen für Simon Mobile. Falls ihr noch nichts von Simon Mobile gehört habt, dann frage ich mich, wo ihr lebt. Auf jeden Fall nicht im G-Spot-Kosmos. Jetzt erzähle ich euch was davon. Bei Simon Mobile bekommt ihr Top-D-Netz-Qualität und Simon bietet euch immer wieder unglaubliche Angebote an. Momentan gibt es 100 Gigabyte ab günstigen 19,99 Euro im Monat. Und die Aktion ist bis zum 28.04.2025 gültig. Also ihr müsst schnell sein. Ihr seid außerdem super flexibel, was zu der heutigen Zeit sehr wichtig ist. Ihr könnt den Tarif natürlich monatlich kündigen oder auch aufstocken, wenn ihr zu viel auf Instagram rumgescrollt habt. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und wenn ihr dann eben mehr Datenvolumen braucht, ist das gar kein Problem. Ihr habt, wie gesagt, die Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und natürlich ist eine AllNet-Flat und Wi-Fi-Calling inklusive. Ihr findet alle weiteren Infos in den Shownotes und auf simon.link/gspot. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Online-Scrolling und mit meinem Freund Simon.
Werbung Ende.
Mir fällt halt die ganze Zeit gerade Love is Blind ein. Mhm. So, ja, Liebe sollte eigentlich blind sein. Also ich meine jetzt nicht die Serie, diese Sendung, sondern wirklich Liebe sollte nicht mit den Augen passieren.
Und irgendwann ist, ich finde auch, wie bei der Sendung kommen ja irgendwann die Augen dazu, aber wenn man mal wirklich auf sich hört und auf sich achtet, ich finde, die Männer, die ich in meinem Leben gedatet habe, sind maßgeblich schöner geworden in dem Moment, wo ich sie kennengelernt habe.
Ja, stimmt.
Und sie lieben gelernt habe für das, was sie sind. Die sind so attraktiv geworden. Und dann haben die ein bisschen verkackt.
Und dann wurden sie hässlich.
Und auf einmal waren die so hässlich. Weil, also das ist so, je lieber du einen Menschen hast, desto schöner wirst du ihn sehen. Weil desto öfter wirst du ihn auch sehen. Mehr Exposure.
True.
Effekt. Wirst mehr davon umgeben. Und ich weiß, die Momente, wo ich die Männer, die ich gedatet habe, am allerattraktivsten fand, waren nicht auf irgendwelchen Veranstaltungen, in irgendwelchen Smokings, sondern im Schlaf-T-Shirt und Unterhose beim Toilettenputzen. Da dachte ich mir jedes Mal, yep.
That's my man. Lustig. Ja, ich sehe das. Und wenn es dann zu einem Punkt gekommen ist, wo es schwierig wurde, dann wurde die Person weniger attraktiv.
Ja.
Das stimmt.
Voll. Und jetzt denkt man sich manchmal rückblickend so, aber ja.
Was war denn das für eine rosa-rote Brille?
Da sind wir mal anders abgewogen. Aber ja. Das ist halt eben auch so eine, es ist so doch so krass, wir reden jetzt über diese Filme und Fernsehen, wie das so beeinflussen kann. Und es ist nicht nur Einfluss auf dich und dein eigenes Körperempfinden, es hat Einfluss auf alles. Es hat Einfluss auf dein Datingverhalten, auf deine PartnerInnenwahl, weil du ja nicht nur deinen eigenen Idealen von ich muss jetzt als Frau so und so aussehen, sondern die Typen sehen so und so aus, dann will ich auch so einen Typen haben. Also das steckt so in allem drin.
Ja, das stimmt. Und ich muss auch sagen, mit so Ex-Partnern, die besonders gut aussahen, wenn uns dann andere gesehen haben, war es immer das Erste, was wir gehört haben, so, oh mein Gott, ihr seid so ein schönes Paar, ihr seid so ein schönes Paar. Aber was soll denn dieses Visuelle? Eigentlich scheißegal, wie wir zusammen aussehen, ist ja wichtig, wie wir zusammen sind.
Ja, und manchmal ist man dann ein schönes Paar, aber von innen faultes Haus.
Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass die Repräsentation von mehrgewichtigen Menschen oft ein Trend ist in der Modebranche und auch in der Filmindustrie. Was meinst du, wie kann man da was verändern, dass es eben nicht einfach nur ein Trend ist, sondern was Selbstverständliches?
Ist ehrlich mein. Und ich bin voll fein damit zu sagen, wir sehen jetzt mehr diversere Körper und Hautfarben in Filmen, weil es erstmal ein Trend ist. Auch wenn es für mich der falsche Grund ist, ist ja das, was passiert und das Ergebnis davon trotzdem irgendwie schon mal einen Schritt in die richtige Richtung. Aber das dann nicht nur aus dem Trend zu machen, sondern es einfach ehrlich zu meinen und sich zu entwickeln.
Ja.
Und zu merken, ich mache das jetzt nicht nur aus dem Trend, sondern ich meine das richtig ernst und ich finde diese Geschichten spannend. Und es gibt diese ganzen Menschen da draußen, die nicht repräsentiert sind. Und das auszuprobieren und dann auch zu merken, es funktioniert. Weil es funktioniert. Es gibt Beispiele, wo es funktioniert. Es gibt Euphoria, Bridgerton. So, es geht, es klappt. Und da sind auch UK und US zum Beispiel viel weiter als Deutschland. Und Deutschland dümpelt da immer so hinterher und kommt nicht aus dem Knick. Warum auch immer. Aber ich glaube, man muss, es ist wirklich wie mit allen Sachen, man muss es halt einfach mal machen.
Ja.
Und dann mal gucken, was passiert und dann merken, so schlimm ist es gar nicht, das jetzt einfach mal zu machen. Und dann rollt der Stein und dann wird der Stein auch irgendwann von alleine rollen, weil dann ist es gar nicht mehr anders umzudenken oder wegzudenken.
True.
So. Und es bedingt sich ja, weil dann verändert sich auch das Schönheitsideal. Dann wollen nicht mehr alle dünn sein, dann wollen auch nicht mehr alle nur die dünnen Menschen sehen, sondern das ist ja, eigentlich sollte es so ein fluides Etwas sein, was sie so ständig in Bewegung ist.
Und es sollte einem eher komisch erscheinen, wenn alle nur weiß, dünn und heterosexuell ist. Ich finde, wenn man sich so einen Film anschaut, dann sollte man das sofort merken und denken so, what the fuck? Und du hast recht, Deutschland ist ein bisschen hinten dran. Mm. Mein Ex-Partner Markus, der kam aus England, der kommt aus England noch nach wie vor. Und mir ist das in Deutschland wirklich nicht aufgefallen, dass alle Werbungen immer nur mit weißen Menschen besetzt sind. Und er hat das dann immer wieder gesagt. Germany is so racist, you only have white people. Also so, Deutschland ist so rassistisch, ihr habt nur weiße Leute im Fernsehen. Und es war das erste Mal, dass ich das auch wirklich gemerkt habe. Ich war so, oh mein Gott. Ja, er hat einen Punkt. Es sind alle immer nur weiß und mir ist es kein einziges Mal aufgefallen.
Ja, und dünn. Also auch, es jetzt so Props and Always und Dove. Dove damals war, glaube ich, die erste Werbung, wo bewusst unterschiedliche Frauenkörper in Größe, Form und Hautfarbe irgendwie verwendet wurde. Und so, die, es war für mich so die erste Body Positivity Werbung, die ich so gesehen und begriffen habe. Vielleicht gab es davor welche, aber das war so die erste, die mir bewusst war. Und dann Always. Und diese Always Werbung ist 3 Jahre alt. Heute ist es 2025.
Aber ich finde das dann auch wieder kritisch, weil das ist dann auch nur ein Trend, finde ich, weil das vom Kapitalismus irgendwie befüttert wird.
Ja, verstehe ich. Aber trotzdem wird es da draußen ein junges Mädchen geben, was ein bisschen dicker ist, was voll gerne Eiskunstläuferin sein möchte, was in 3 Jahren ihre Periode bekommt und sich dann denkt, ich kann es sein, weil ich sehe es jetzt im Fernsehen, auch wenn es eine Werbung ist. Aber die begreift ja Werbung in dem Sinne vielleicht noch gar nicht, wenn die 12 Jahre alt ist. Aber die wird diese Werbung sehen, weil sie mit Mama und Papa Fernsehen guckt. Oder nur mit Papa oder nur mit Mama, man weiß es ja nicht. Und sieht einfach eine mehrgewichtige Eiskunstläuferin, die ein Periodenprodukt vermarktet, wo man mittlerweile auch keine blaue Flüssigkeit mehr reinschüttet.
Thank God.
Thank God.
Hey, aber das ist dann ja so die Body-Positivity-Bewegung. Aber die hinterfrage ich auch kritisch.
Voll.
Wie stehst du eigentlich zu Body-Neutrality versus Body-Positivity?
Voll. Das ist so, ich würde gerne in einer Utopie leben und noch ist es eine Utopie, hoffentlich ist es irgendwann eine Realität, wo Körper keine Rolle mehr spielt. Wo man körperneutral ist.
Ja.
Wo es egal ist, ob du dick, klein, dünn, groß, whatever bist. Das sind wir nicht. Und bis wir da sind, kann ich auch noch nicht unabhängig von meinem Körper existieren. Und ich möchte irgendwann in Filmen auch unabhängig von meinem Körper besetzt werden und einfach nur Frauen spielen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil dann einem geht, wird, naja, die Leute sind ja noch nicht so weit. Und in irgendeiner Art und Weise kann ich es auch nachvollziehen. Aber dann finde ich, ist es die Art und Weise, wie man das erzählt. Ich bin voll fein damit, die Welt so zu erzählen, wie sie ist und dazu zu erzählen, dass Frauen in dieser Welt, die dicke Körper haben, nicht in der U-Bahn angelächelt werden oder es schwieriger haben oder auf Social Media eklige Kommentare bekommen oder andersrum fetischisiert und sexualisiert werden. Ich bin da fein damit, das zu erzählen, weil das ist die Welt, in der wir leben. Aber man muss immer irgendwie den kleinen Twist haben und dann, lass es eine Liebesgeschichte sein, erzählen, wo der Körper überhaupt keine Rolle irgendwie spielt.
Ja.
Wo man sagt, wo man zeigt, es kann keine Rolle spielen und da spielt es eine Rolle und das ist total blöd, dass es da eine Rolle spielt, weil ihr seht doch, wie negativ das ist und schaut mal, wie schön das sein kann, wenn es keine Rolle spielt, damit man irgendwann diese Bewegung dahin schafft, dass man das alles gar nicht mehr erzählen muss, weil es hoffentlich irgendwann auch gar nicht mehr existiert, sondern nur noch irgendwie Leute lieben sich und Leute freunden sich an und Leute machen Karrieren und es hat nichts damit zu tun, wie man aussieht. Aber um dahin zu kommen, muss man es, glaube ich, reclaim und muss man sich dahinstellen und sagen, verdammt nochmal, ich bin dick und ich bin schön und ich bin viel wert und ich bin klug und es gibt so viele Dinge, die mich ausmachen und ich werde meine Karriere rocken, auch wenn mir Steine in den Weg gelegt werden. What me?
Love it.
Wirklich.
Period.
Aber man kann halt nicht einfach sagen, ich schalte es aus und bin auf einmal da. Weil that's not how
das
the
heißt,
world works.
Body Positivity ist auch so ein bisschen der Weg zu Body Neutrality.
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen, wenn man ein Extrem hat, muss man erstmal irgendwie ein bisschen das andere Extrem machen, um dann in die Mitte zu kommen.
Ja.
Auch so, mein Gott, es gibt Frauenquoten, um irgendwann auf so einen Neutralitätspunkt zu kommen und den zu erreichen. Das gilt, glaube ich, für Body Positivity genauso. Und
ja.
Es gibt auch Projekte, die ich gesagt habe, die eigentlich Body Positive waren, aber die zum Beispiel nicht meiner Body Positivity entsprochen haben, weil für mich gewisse Aspekte noch nicht ganz funktioniert haben. Und ich finde es total toll, dass diese Projekte gemacht werden und ich unterstütze die zu jedem Zeitraum. Aber wo auch ich innerhalb meiner Karriere sagen musste, ich gehe trotzdem nicht ganz mit dieser Body Positivity mit, weil sie mir an manchen Orten noch falsch ist oder falsch vorkommt oder ich ein anderes Verständnis dafür habe. Gleichzeitig bin ich aber auch in Projekten, wo ich sage, wenn wir ehrlich, also klar, Maxton Hall ist eine Liebesgeschichte, Enemies to Lovers, haben wir alle gesehen, kennen wir zu Geschichten. Damian und Harriet sind unfassbar schöne Menschen. Und wir haben vorhin darüber geredet, haben wir alles schon gesehen, brauchen wir nicht mehr. Und natürlich brauchen wir das trotzdem noch. Aber das sind klar Gedanken, wenn ich diese Projekte auf meinen Tisch bekomme, über die ich nachdenke, warum nicht eine Frau wie ich die Hauptrolle da spielen kann. Und wo es mich auch nervt, dass wir noch nicht an dem Punkt sind und wo ich eigentlich gerne sagen würde, nee, ich mach sowas, wenn ich das auch sein darf. Oder ich spiele einen Märchenfilm mit, wenn ich die dicke Prinzessin sein darf. Da sind wir noch nicht. Und ich habe tatsächlich Maxton Hall abgelehnt, bevor ich es dann angenommen habe.
Aus dem Grund?
Unter anderem, weil ich das gelesen habe und aus meiner Perspektive, ich kann immer nur von mir selber sprechen, dass natürlich irgendeine Art von Reproduktion war. Dann habe ich die Romane gelesen und habe diese Figur Amber kennengelernt. Und dann war mir, also dann war ganz klar, ich mache dieses Projekt, weil Amber für mich diesen Aspekt da reingebracht hat, der für mich die richtige Body Positivity ist. Und zwar ein junges Mädchen zu erzählen, was mehrgewichtig ist und ihr Dicksein ist nicht ihr Problem. Und sie läuft auf der Straße mit ihrer dünnen Schwester und der Typ dreht sich nach ihr um, nicht nach ihrer dünnen Schwester. Und das ist so badass. Und es ist so eine subtile Body Positivity auch, weil wir nicht, klar, sie hat ihren Modeblog und Curvy Sustainable Mode und sowas, aber es ist nicht so, sie muss erstmal lernen, sich selber zu lieben, sondern sie hat dieses Selbstbewusstsein einfach und das wird in der Welt gesehen und wahrgenommen und angenommen. Und es ist einfach, es ist kein Thema, dass sie dick ist.
Und darf ich fragen, wenn du solche Absagen schreibst, gibst du auch einen Grund, dass du eben sagst, ja, das ist falsch, wie ihr mehrgewichtige Menschen darstellt? Also kannst du da auch so offen
total
sein?
Ja, total. Also bei meiner ersten Maxton Hall-Absage war es ganz spannend, weil der Caster war zu dem Zeitpunkt der Castings ein Dozent an meiner Filmuni und ich hatte ein Casting-Seminar mit ihm. Und ich habe so eine Woche vorher habe ich das abgesagt. Auch ohne wirklich so viel mehr zu lesen. Und er ist dann in der Uni auf mich zugekommen und war so, ja, warum sagst du das denn ab? Und ich so, okay, ich sag dir jetzt warum. Und er war so, na gut, geh doch mal zu denen hin, hör dir mal an, was die zu sagen haben und lies doch vielleicht mal die Bücher. Und vielleicht ändert das nochmal deine Meinung. Er hatte total recht. Dafür bin ich ihnen extrem dankbar. Das war sowas, wo ich offen sagen könnte, ja, das finde ich ein bisschen schwierig, das finde ich ein bisschen problematisch. Ich habe auch Regie und Produktion getroffen und die waren so, hey, und du hast Fragen? Ich so, nö, ich habe eigentlich eine Meinung und die kann ich euch gerne sagen. Und dann habe ich denen das einfach so ins Gesicht gesagt und das war für die aber so, geil, Amber würde das genauso machen.
Nice.
Jetzt finden wir sie noch passender für diese Rolle. Aber es gibt auch Projekte, wo ich wirklich böse E-Mails schreibe, weil ich es unfassbar finde, wie, was ich vorhin beschrieben habe, dass eine Figur so eklig beschrieben wird und so respektlos über diese Figur gesprochen wird, dass ich dann E-Mails schreibe und sage, sag mal, hackt's bei euch?
Voll also, gut.
Wo sind wir denn hier?
Was bekommst du dafür Antworten?
Manchmal gar keine. Manchmal aber wie bei Maxton Hall auch eben dieses, ja geil, du stehst für dich ein und du sagst deine Meinung und jetzt wollen wir dich irgendwie mehr. Ich finde sowieso immer in einen Diskurs gehen und darüber reden, kann nur die Lösung sein. Und das habe ich in den letzten Jahren gelernt, wenn ich etwas für nicht richtig halte, das anzusprechen, hat mir nichts Schlechtes getan. Es hat meiner Karriere nichts Schlechtes getan, eher das Gegenteil. Eher bewirkt es, dass Menschen dich respektieren, dir auf Augenhöhe begegnen und dich am Ende noch eher dafür besetzen wollen. Und wenn sie das nicht wollen, dann sind sie auch nicht die Menschen, mit denen du zusammenarbeiten möchtest.
Punkt.
Ja.
Richtig gut. Ich liebe deinen Werdegang und so wie du über dich und deine Gedanken und ja, einfach, wie du schon einfach kämpfst, ohne proaktiv zu kämpfen. Du bist einfach, du stehst für dich ein. Ich liebe es. Das ist mir so ab dem ersten Zeitpunkt aufgefallen, als du hier reingekommen bist. Mag ich sehr.
Ich glaube, man hat halt irgendwann keine andere Wahl. Das ist halt die Frage, will ich Spaß haben im Leben? Oder will ich mich irgendwie dazu zwingen, irgendwo... Weil ich könnte auch sagen, klar, ich kann jetzt 20 Kilo abnehmen. Und vielleicht würde ich mehr Castings bekommen. Und vielleicht würde mir bestimmte Dinge mehr... Ich würde in die Klamotten reinpassen, die mir geschickt werden. Aber ist das nicht the easy way? Ist es nicht eigentlich viel cooler, die Welt zu verändern und sie dann für noch mehr Menschen lebbarer zu machen? Und ich glaube, man muss irgendwann sich so ein Fuck it aneignen. Und das heißt nicht, ich sitze so oft zu Hause und heule. Ich gucke mich so oft im Spiegel zu Hause an und denke mir, uff, ich habe Gedanken so, mein Gott, soll ich nicht abnehmen? Und die gibt's noch, die werden immer weniger. Und ich sehe immer mehr Schönheit und Wert in mir selber. Und so, was wir auch gesagt haben, es ist halt fake it till you make it. So, ich habe mir so lange so ein Selbstbewusstsein vorgetäuscht, weil ich überhaupt nicht selbstbewusst war, dass ich irgendwann halt dann aus Versehen selbstbewusst war. Weil ich mir dann so geglaubt habe. Ne? Und, aber irgendwann hat man, glaube ich, einfach keine andere Wahl, weil ich bin jeden Tag mit mir und meinem Körper und dieser Welt konfrontiert. Und wenn mir schon die ganze Welt sagt, mit dir stimmt was nicht, wir mögen dich nicht, na, wie blöd wäre es das, wenn ich mir das selber noch sagen würde.
Ja. Was ich mich gerade frage, es gibt ja auch so Stars wie Barbie Ferreira, die bei Euphoria mitgespielt hat, oder Mindy Kaling in The Office oder Adele, die sind berühmt geworden und dann wurden sie aber schlanker, also haben haben sich dem dünnen Körperideal angepasst. Wie stehst du dazu?
Schwierig, weil ich einerseits, ist es nicht mein Recht, darüber zu urteilen. Es ist nicht mein Körper.
Voll.
Ich habe kein Recht auf eine Meinung darauf in dem Sinne.
Ja.
Ich kenne diese erste Reaktion, Barbie Ferreira in Euphoria, change my life. Nothing is more powerful than a fat girl who doesn't give a fuck. Nichts ist stärker als eine dicke Frau, eine fette Frau, die einfach einen Scheiß drauf gibt. Und ich glaube, das ist wirklich auch so. Ich glaube, wir würden die ganze Welt regieren, wenn wir nicht von der Welt so in unserem Selbstbewusstsein klein gehalten werden würden. Und dann zu sehen, dass sie jetzt auch so viel abgenommen hat, obwohl sie irgendwo natürlich dann eine Vorbildfunktion war. Ich fand es auch super stark, dass sie der nächsten Staffel Euphoria abgesagt hat, weil sie gesagt hat, meine Figur entwickelt sich nicht weiter. Sie wird immer nur die beste Freundin bleiben, so wie ihr sie jetzt weiter erzählt. Alle anderen Figuren haben ihre eigenen Stränge und ihre Entwicklungen bekommen. Aber wenn ich keine Entwicklung bekomme, then I will stay the fat friend. Und das mache ich nicht mit. Und ich war so, bam, geil. Und sich das zu trauen, aus Euphoria auszusteigen, ich hätte es nicht gemacht. Ich sag's ganz ehrlich, ich hätte es nicht gemacht. Ich wäre gerne der Mensch, ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte mich nicht getraut. Aber badass. Und dann zu sehen, sie nimmt jetzt so ab und sie geht in dieses Schönheitsideal rein, ist so ein, schade. Aber gleichzeitig darf ich nicht so denken.
Ja.
Weil es ist ihr Körper und sie darf mit ihrem Körper machen, was sie will. Und das muss man respektieren. Genauso wie bei Adele, weil da war ja auch diese Riesendiskussion. Sie ist so ein Vorbild für kurvige, dicke Frauen und jetzt ist sie auf einmal dünn. Mhm. Well, if she wants to be skinny, let her be skinny. Und ich verstehe auch Rebel Wilson, die sagt, ich bin eine dramatische Schauspielerin. Ich bin dazu ausgebildet worden, eine dramatische Schauspielerin zu sein. Ich bin an eine Schauspielschule gegangen. Das ist, was ich kann. Ich spiele nur komödiantische Rollen, weil ich dick bin. Ich werde jetzt dünn, damit ich endlich mal die Rollen spielen kann, die ich spielen will. Und ich verstehe das. Und ich habe da schon so oft drüber nachgedacht. Ich glaube, ich mag Pizza zu sehr, um das wirklich durchzuziehen am Ende des Tages. Aber wieso können wir denn nicht das drumherum ändern? So, was ist denn so schwer daran? Warum kann ich denn nicht auch die dramatische Hauptrolle mit den 5 Affären und den 3 Liebhabern sein?
Das so. Muss ich genauso stehen lassen. Hast du Hammer gesagt. Ich bin da voll bei dir. Ich habe mich auch gefragt, ob ich die Frage stellen kann, so wie stehst du dazu, dass eben Frauen, die erstmal mehr gewichtig sind, sich dann immer mehr dem Körperideal anpassen? Weil man sich das auch nicht rausnehmen kann, man bewertet das schon wieder, den Körper einer Frau, und das geht weg von der Neutralität, die einem guttun würde. Aber es ist natürlich auch schwer, wenn man Vorbilder hat in der Öffentlichkeit und plötzlich machen diese Vorbilder aber etwas, was so gegen das spricht, für was sie auch eingestanden haben. Aber wer weiß, wieso sie auch abgenommen haben, ne? Also da sprechen wir einfach
und
wieder.
Und am Ende des Tages sind es auch nur Menschen,
ja,
die genauso, also du kannst noch so eine krasse Fatfluencerin sein, du kannst noch so krass die Anführerin von Body Positivity sein und dich so dolle selbst lieben. Du lebst trotzdem in unserer Welt.
Ja.
Und du bist trotzdem Opfer unserer Sozialisierung. Und irgendwann hat man vielleicht auch keine Kraft mehr für den Kampf. Und dann knickt man ein und dann passt man sich an. So, das sind alles nur Menschen.
Ja.
Und ich glaube, auch wir, die dann trotzdem eine Meinung dazu haben, ich glaube, solange man sich hinterfragt und sagt, ich finde es irgendwie blöd, aber ich darf es nicht blöd finden, finde ich es auch in Ordnung, eine Meinung dazu zu haben.
Ja.
Man muss halt irgendwo die Haltung einordnen.
I agree. Hast du eigentlich Vorbilder gerade?
Ich glaube, ich hatte noch nie so richtig Vorbilder, weil es die erstens gar nicht wirklich gab in dem Sinne, als ich groß geworden bin. Jetzt zum Beispiel dicke Frauen, die ich so als Vorbild haben konnte. Und ich war auch nie so ein Fangirl von irgendwem oder irgendwas. Ich glaube, Vorbilder sind für mich einfach verschiedene Leute auf verschiedene Art und Weisen. Es müssen nicht immer dicke Frauen sein, es müssen auch nicht immer Frauen sein. Und es ist eher so ein Gefühl von, die eine Frau auf Instagram hat dieses Outfit an, was ich total cool finde. Und dann ist sie eine Vorbildfunktion, weil sie mich in einem Outfit inspiriert. Oder die andere Frau hat einen ähnlichen Körper wie ich und hat ein krasses Shooting gemacht, so ein Unterwäsche am Strand. Und dann ist es wie ein Vorbild für mich, weil ich denke, ich finde es so schön, vielleicht will ich das auch mal ausprobieren, vielleicht will ich sowas auch mal machen. Ich glaube, ich suche mir Vorbilder so
punktuell.
Punktuell, ja.
Es gibt jetzt nicht
so
Sinn.
Eine Person, wo ich sage, ich will so sein wie die, weil geht ja auch sowieso nicht.
Voll ungesund auch so zu denken. Also ich finde deine Sichtweise sehr gesund. Aber eine Person so zu romantisieren oder so zu idealisieren, ist schon irgendwie fast falsch.
Hast du denn ein Vorbild?
Ja, gute Frage. Mir wurde die Frage so oft gestellt und ich dachte, ich muss eine Antwort darauf haben und habe dann irgendwie gesagt, ja, meine Oma oder irgendwann habe ich Heidi Klum gesagt, habe dann einfach irgendjemanden gesagt, weil ich dachte, ich muss jemanden haben. Aber ich glaube nicht, nee. Hm. Also, okay, nö, habe ich nicht.
Manchmal hat man auch einfach keine Vorbild. Manchmal ist man vielleicht einfach sein eigenes Vorbild.
Ja, dafür bin ich zu selbstkritisch. Vielleicht ist mein Vorbild das ideale Bild, das ich mal erreichen will, aber das ist unerreichbar, deswegen ist es ein sehr komisches Vorbild.
Kann ungesund sein.
Es kann sehr ungesund sein.
Ja,
ja, aber ich habe so eine Vorstellung von mir in der Zukunft, dass ich total im Reinen bin mit mir, eine richtig gute Freundin bin für meine FreundInnen, dass ich so alles so aufgebaut habe, dass ich einfach denke so, oh, ich liebe mein Leben. Eigentlich gar nicht so unerreichbar. Also ich habe dieses fiktive Vorbild von mir selbst. Na, okay, alles klar. Ich seh schon deinen Blick.
Nee, aber bist du es nicht schon?
Nee.
Ich glaube schon. Weil es geht immer höher, weiter, schneller, ja, reicher, größer, besser, erfolgreicher. Aber du bist doch, also man versucht ja im Idealfall immer trotzdem die beste Version von einem selbst zu sein. Und das heißt auch, sich selber verzeihen zu können und zu akzeptieren, dass man am Ende des Tages nur ein Mensch ist, der Fehler macht. Und ich habe dich jetzt wahrgenommen und kennengelernt. Und ich glaube, du bist bestimmt eine super Freundin für deine FreundInnen. Ich weiß, du bist eine sehr erfolgreiche, starke Frau, zu der viele Menschen aufblicken. Ich kann mir vorstellen, du hast ein total ästhetisches Zuhause. Das ist gerade so ein Bauchgefühl, was ich habe. Also bist du es nicht schon? Und leben wir nicht einfach nur in der Welt und vor allem in der Branche, wo es natürlich immer mehr gibt und man einfach nie zufrieden sein wird? Und wenn man mal ganz kurz innehält und so sagt, warte mal kurz, ich habe das, ich habe das, ich habe das, ich bin das, das und das. Vielleicht habe ich es auch schon alles.
Danke. Hab damit nicht gerechnet, dass ich jetzt hier ja gepampert werde mit deinen Worten. Dankeschön.
Das ist ja für jeden. Ich glaube, manchmal muss man so, man verliert so, ich finde es so schade in dieser Welt, in dieser schnellen Welt vor allem. Ich liebe die kleinen Dinge im Leben. Und wenn das nur so eine kleine Figur auf irgendeinem Straßenschild ist und ich laufe immer so durch die Welt und sehe irgendwelche Quotes an Häuserwänden und so, Und wir verlieren den Blick dafür und wir eifern so einem Perfektionismus hinterher und geben aber das Hier und Jetzt und den Moment auf. Und ich glaube, es so, man sagt immer so, Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt.
Mhm.
Aber man kann das halt mit sich selber teilen. Man kann sich hinsetzen und am Strand sitzen von mir aus und denken, ja, aber wenn der jetzt noch hier wäre oder wenn das jetzt noch wäre oder wenn ich jetzt noch das hätte und wenn hinter mir die fette Villa wäre und wenn ich morgen in Hollywood über den roten Teppich laufen würde. Aber wenn man einfach mal kurz da sitzt und sagt, nee, fuck it, ich sitze hier gerade am Strand oder ich sitze hier gerade mit einem tollen Menschen in einem lila Kuschelstudio, was brauche ich denn noch mehr? Ist doch alles gut, so wie es ist.
True.
Und dann teile ich das mit mir selber und dann hat sich mein Glück schon verdoppelt.
Voll schön.
Ja.
Kommen wir mal zur Zukunft. Und da jetzt einfach mal zusammengefasst, wenn das überhaupt geht. Was denkst du, muss sich ändern, damit unterschiedliche Körper mehr repräsentiert werden in unserer Gesellschaft?
Dass unterschiedliche Körper mehr repräsentiert werden. Einfach, dass man es halt macht. Dass den Menschen Chancen gegeben werden. Ich glaube, es braucht immer diese eine Person, die sagt, okay, ich gebe dir die Chance jetzt. Ja, ich glaube, es ist einfach wirklich simpel, indem man es einfach macht, indem man es einfach zeigt.
Ja.
Punkt.
Fühle ich. Und du hast jetzt ein paar Mal auch schon über deine Zukunft gesprochen und dass du vielleicht auch Dinge schreibst, so Drehbücher schreibst.
Ja.
Möchtest du dahin, was betrifft deine Zukunft? Wie wünschst du dir deine Zukunft?
Ich glaube, dass ich angefangen habe zu schreiben, liegt vor allem darin, dass ich glaube, ich will für mal Schauspielerin sein, wenn es funktioniert. Ich kann mir aber auch voll gut vorstellen, irgendein Surfhostel in Portugal aufzumachen. Hätte ich jetzt auch kein Problem mit, wenn das irgendwann mal nicht funktioniert. Aber bis dahin spiele ich als Schauspielerin immer die Geschichten anderer Menschen. Und ich glaube, erstens habe ich viel zu sagen und möchte gehört werden. Und andererseits spiele ich trotzdem tolle Figuren und tolle Rollen, aber immer noch nicht das, was ich spielen will. Zumindest nicht in dem Maß. So, es gibt so viele tolle Frauenfiguren und Frauenrollen, die ich gerne spielen möchte, wo ich noch nicht die Möglichkeit oder die Chance dazu bekommen habe. Und wenn man sie mir nicht gibt und wenn jemand mir die Hand über die Brücke nicht hinhält, dann baue ich mir die Brücke selber. Und dann schreibe ich mir die Rollen selber.
Ja.
Und dann spiele ich sie selber. Und dann mache ich irgendwelche Kurzfilme, bis ich unfassbar erfolgreich damit werde.
Ja.
Und wenn die anderen Leute den Wandel nicht machen wollen, dann muss ich den halt selber machen, so nervig und anstrengend es auch ist. Und es wird total toll, sich zurückzulehnen und die alle machen zu lassen und davon zu profitieren. So funktioniert es leider nicht. Deswegen bin ich darauf gekommen, einfach selbst zu schreiben. Weil ich auch einfach spannende Lebensgeschichten habe und mich mit vielen Dingen auseinandersetze und gleichzeitig dann aber auch Figuren damit kreiere, die ich selber gerne spielen will.
Hammer.
Und sehen will.
Hammer.
Ja.
Also ich sehe dich auch im Häuschen in Portugal, aber die Variante, die hat es mir richtig angetan.
Man kann ja im Häuschen in Portugal schreiben.
Ey.
Nach Deutschland kommen.
Darf ich dich besuchen kommen?
Aber immer.
Danke.
Ich bin ein großer Fan von Mi Casa es tu Casa. Ich liebe... Klar, also Cruise und kommt alle und lasst uns eine kleine Kommune sein. Jeder ist immer herzlich willkommen.
Liebe ich.
Ja.
Ich nehme das jetzt so an.
Jetzt
hast du mich an der Backe.
Ja, und wenn du meine Couch in Berlin brauchst.
Danke, ebenfalls. Welche Vorurteile gegenüber mehrgewichtigen Menschen möchtest du nicht mehr hören?
Dass wir ungesund sind. Dass wir nur Scheiße fressen. Dass wir nicht liebenswert sind. Dass wir nicht wertvoll sind. Dass wir keinen Sport machen. Manche machen auch keinen Sport von uns. Na und es gibt so viele dünne Menschen, die keinen Sport machen. Was ist das Problem?
Ja.
Dann ist es halt so.
Ja.
Ja, aber ich glaube, das meiste ist eigentlich dieses, dass Dicksein gleich ungesund ist und dass bestimmte medizinische Probleme beim Arzt nicht ernst genommen werden oder dass es heißt, wir promoten Adipositas und dass es vor allem eine Sache ist, die nur in unserer Hand liegt. Also das ist so ein, du willst nicht dick sein, na dann hör doch einfach auf damit und nimm doch einfach ab. Es ist nicht so einfach. Für manche Menschen ist es einfach nicht so leicht abzunehmen, weil sie unterschiedliche körperliche Voraussetzungen haben.
Ja.
Und zu sagen, das ist für dich genauso leicht als dicker Mensch wie für mich als dünner Mensch, ist einfach Quatsch. Und darauf habe ich keine Lust mehr, sondern dass man die Individualität sieht.
Check.
Ja.
Ich glaube, das war's. Haben wir irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendwas loswerden zu dem Thema?
Nee, ich glaube, wir haben alles gesagt. Ich glaube, so in meinen kleinen Notizen hatte ich so einen richtig kitschigen Satz. Und das ist so, es gibt so viel Schönheit in dieser Welt. Und manchmal muss man die Menschen einfach dazu zwingen, es zu sehen. Und ich glaube, wenn man damit irgendwie so durch die Welt läuft, so zwingen die Menschen, deine Schönheit zu sehen, dann kann nichts mehr schief gehen.
Richtig, richtig schön. Also da gehört sehr viel Mut dazu und Selbstbewusstsein. Und ich glaube, ich schreibe mir das auch nochmal hinter die Ohren, was du meintest. Fake it till you make it, red dir das ein. Und irgendwann spürst du es.
Und es ist total okay, diese Momente zu haben, wo man es nicht spürt. Hm. Die haben wir auch alle. Und egal, wie selbstbewusst man ist und egal, wie entwickelt man schon ist, es gibt immer die Tage, wo man einknickt, wo man traurig ist, wo man an sich zweifelt, wo man sich wertlos fühlt. That is normal. Everybody has it. Aber mach trotzdem weiter, weil es geht halt irgendwie nicht anders.
Ja, liebe ich. Das auch mit dem Entwickeln, das bleibt mir jetzt auch im Kopf auf jeden Fall. Hast du eine Buchempfehlung oder eine Serienempfehlung? Also an dieser Stelle können wir auch nochmal sagen, Euphoria, Chef's Kiss, mega.
Auf jeden Fall. Was für mich auch weltbewegend war, war Girls von Lena Dunham, weil es eine junge Frauenfigur begleitet, die in ihrem Gewicht 20 Kilo hoch, 20 Kilo runter geht, die auch in ihrem schweren Dasein die tollsten Liebhaber hat und so und wirklich irgendwie eine quirkige, weirde Frau darstellt. Und das fand ich irgendwie total stark. Und es gibt ein Buch, was mich jetzt auch seit einem Jahr dolle begleitet. Das heißt Shape of Love mit jeder meiner Fasern. Und es ist so cheesy Rom-Com. Aber die Protagonistin ist dick. Und es hat total was mit mir gemacht. Und es war das erste Mal, dass ich ein Buch gelesen habe mit einer dicken Protagonistin, in der ich mich wiederfinden konnte und wo Dinge beschrieben wurden, die ich auch schon erlebt habe oder die ich aus meinem eigenen Leben kenne. Und vor allem als Mensch, der nicht so viele FreundInnen hat mit einer ähnlichen Körperform, Figuren zu bekommen in Büchern und Filmen, ist dann so ein kleiner Ersatz dafür.
Voll schön.
Ja.
Tolle Empfehlungen. Wir haben jetzt nur noch eine Rubrik und zwar die G-Tipps. Unsere G-Tipps. Was würdest du sagen, wenn jemand fragt, wie lerne ich ein gesundes Verhältnis zu meinem Körper zu entwickeln? Vielleicht auch wieder fake it till you make it, fällt mir sofort ein.
Klar, fake it till you make it. Wenn es dir schwer fällt, dieses gesunde Verhältnis zu haben, dann tu so und irgendwann glaubst du es dir. Aber ich glaube dann auch wieder dieses Entwickeln, setz dich mit dir auseinander und ich glaube, the key ist, hinterfrage alles. Hinterfrage, warum denkt ihr, das ist schön? Warum denke ich, das ist schön? Wer hat das überhaupt gesagt? Und ich glaube, irgendwann entwickelt man fast wie so eine kleine Wut, dass es so ist, dass man so dann aus Trotz schon sagt, stopp mal kurz, wer hat eigentlich gesagt, dass das so sein soll? Ich sag jetzt halt mal was anderes.
Ja.
So. Und dann kommt aus so einem kleinen Trotz und dann so eine Wut. Wut ist übrigens eine unfassbar positive Emotion, die wir Frauen entlernt bekommen haben und wir müssen sie uns zurückerobern. Diese Wut macht ganz viel und die gibt einem ganz viel Kraft und Antrieb und zeigt einem Grenzen, auch wenn Grenzen des Körpers überschritten werden. Und wenn du mir sagst, du bist hässlich, weil, dann überschreitest du meine Grenze, weil das glaube ich nicht. Und dann sage ich, nö, du bist doof, dass du das jetzt glaubst. Weil ich dann selber daran glaube, dass es Quatsch ist, was die Welt mir erzählt.
Voll. Und ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber ich tendiere echt dazu, die Fehler bei mir zu suchen, statt im Außen mal zu schauen.
What Sally says about Susie says more about Sally than about Susie.
Ui. I like this.
Ja. Weil meistens sind es ja nur die Unsicherheiten der anderen, die auf dich drauf projiziert werden. Und am Ende des Tages, die Menschen, die mir auf Instagram schreiben, oh mein Gott, dass sie dieses enge Kleid anzieht und es ist so unvorteilhaft und es sollte sie alles nicht anziehen, die haben einfach ein großes Problem mit sich selbst und die leben noch in einer Welt, wo es vorteilhafte Kleidung für bestimmte Körper gibt. Das tut mir leid und ich finde es total blöd und lass uns gerne drüber reden, weil vielleicht kann ich dir helfen, aus dieser Welt rauszukommen, weil ich lebe schon in einer Welt, wo es keine vorteilhafte Kleidung gibt, sondern wo ich anziehe, was ich anziehen will, Punkt, aus, Ende. und du projizierst einfach deine Unsicherheit und deine Unzufriedenheit auf mich drauf und du bist auch nur ein Mensch und Opfer deiner Sozialisierung, aber komm doch auf die schöne Seite des Lebens.
Yes, also ich habe jetzt so einige Quotes in meinem Kopf, die bekomme ich auch nicht mehr los. What Sally says about Susie says more about Sally than about Susie.
Ja, ich bin so eine kleine Pinterest, früher Tumblr, ich war so krasse Tumblr-Quote-Maus.
I see that.
Ja.
I see the vision, wirklich. Ich habe es gerade vor mir, wie du da sitzt und es passt.
Aber man braucht
es
manchmal, weil man sich darin so, ich bin auch die Art Mensch, wenn ich Heartbreak habe oder irgendeine ganz bestimmte Situation, dann muss ich ein Lied finden, was genau das beschreibt. Oder ich gehe dann auf Pinterest und versuche ein Quote zu finden, das genau das beschreibt, was ich gerade fühle, weil jemand anderes schon mal darüber geredet hat oder das geschrieben hat. Das heißt, es hat schon mal jemand anderes gefühlt und ich bin nicht alleine damit.
Oh, liebe ich. Ich hoffe auch, dass die Podcast-Folge jemandem auch so ein Gefühl verleiht, dass
voll.
Das eben auch vereint und man
total.
Sich weniger alleine fühlt.
Und wenn man noch ein bisschen Hilfe braucht, dann kann man sich immer Leute suchen, die einem dabei helfen.
Danke.
Meine DMs sind open für euch, wenn ihr auf unsere Seite kommen wollt.
Also, das war jetzt eine Einladung von Runa. Ich habe auch eine bekommen. Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Mir hat sie total gefallen. Ich bin echt ganz verliebt in dich und alles, was du gesagt hast. Dankeschön.
Man ist so voll.
Ja, genau. Das Gefühl ist so voll. Voll mit guter Energie. Jetzt gehe ich so durch den Tag und denke mir so, ha, das hat gut getan.
Ja.
Also ja, ich hoffe, dass ihr genau das gleiche Gefühl jetzt gerade habt. Uns gibt es jede Woche, jeden Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt, auch überall auf Social Media. Lasst uns gerne auf Instagram, TikTok oder sonst irgendwo wissen, wie ihr die Folge fandet und was ihr euch für die nächsten Wochen wünscht. Und ansonsten sehen wir uns wie immer nächsten Mittwoch hier bei G-Spot. Bye, bye.
Welcome to my G-Spot.
G-Spot ist ein Studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seinstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Samuel Benke, Julia Schneider, Malu Braugmann und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Kamera und Ton Christian Pfeiffer und Leon Waterkamp, Video Paul Ott, CGI Christine Papst, Setdesign Nina Oswald und Lilian Seben. Social Media Jessica Linder, Hanna Ackermann und Emma Holzapfel. Und die Vermarktung erfolgt durch Studio Bummens.